Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 129 mit mir, dem Robin, und meinem wunderbaren Kollegen, dem Tom.
Hallo, das war fast Double Time gerade.
Ich versuche mich da hinzuarbeiten. Ne? Das ist ja, wir erinnern uns alle an meine ersten Tage bei Giga, wo ich Probleme hatte, normale 3 Sätze am Stück hinauszubekommen, ohne über die Worte zu stolpern. Und ich glaube, es gibt gar kein besseres Sprachtraining, als immer mal wieder in den Double Time zu verfallen und zu gucken einfach, ob man das versteht, was ich sage.
Ist auch eine Herausforderung für die Zuhörer, in
weiterhin zu verstehen, was ich sage.
Ja, man muss so aktiv dabei sein, weißt du? Es ist ein interaktives Format.
Ich würde gerne, dass die Leute die gleiche Erfahrung haben, wenn sie mir zuhören, wie wenn sie Eminem zuhören. Weißt du, dass du schon wirklich sehr bewusst hinhören musst, um irgendwie zu verstehen, was der Mann von dir
dieses
möchte.
Selbst wenn du es gelesen siehst, kannst du es selber aber gar nicht so schnell aussprechen, wie
ja, genau,
du es jetzt aussprechen würdest.
Ich möchte, dass die Leute eher verwirrt sind, als es zu verstehen.
Genau.
Das wäre mein Traum. Wir haben, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
Nee, genau, bevor wir mit dem Thema loslegen, würde ich einmal einen kurzen Hinweis machen für die lieben SupporterInnen da draußen, denn wir haben jetzt eine geupdatete Exklusiv-Übersichts-Website auf unserer Homepage. Oben gibt es ja in den Links eine Seite namens Exklusiv für SupporterInnen, wo vorher eine Liste war mit allen exklusiven Inhalten. Und die wurde mit der Zeit ein bisschen unübersichtlich, weil ja immer mehr Kram dazu kam. Demnach wurde die Liste einfach immer größer und das sah nicht mehr so schön aus. Und wir haben das jetzt mal so gemacht, dass wir Grafiken dort angelegt haben für die verschiedenen Formate und dann auch einmal eins für Specials, was noch nicht einzelne Seiten hat, wo dann alles andere drunter gelistet ist. Und da könnt ihr dann draufklicken und das alles ein bisschen einfacher sortiert.
Sehr,
ich hoffe, ein bisschen zugänglicher,
übersichtlicher,
damit ihr da leichter an die Inhalte rankommt. Weil ich weiß, bei Patreon.com zum Beispiel, da gibt es ja die Möglichkeit, nach den Tags zu sortieren. Da kommt man relativ easy an die exklusiven Sachen
ran.
Man
muss auch ein bisschen wissen. Ne?
Genau, du musst schon wissen, dass es da ist. Aber wenn du in die Post-Übersicht gehst, kannst du über die Tags navigieren. Und dadurch, dass wir uns ja zurückhalten, was Vertaggung angeht, dort kommst du recht easy auf die Formate. Aber bei Steady gibt es das halt nicht.
Ja.
Und selbst bei Patreon ist es auch nicht das Optimalste. Deswegen gibt es da jetzt diese Übersicht, damit ihr die Exklusivinhalte besser navigieren könnt. Das wollte ich ja an der schönen Nummer sagen.
Sehr guter Hinweis noch einmal. Wir haben uns auch bei einer Übersicht bedient, um über die Videospiele informiert zu werden, die bisher in diesem Jahr erschienen sind. Denn wir möchten eine kleine Bilanz ziehen. Eine Halbjahresbilanz, das haben wir nicht regelmäßig immer gemacht hier bei On Topic, aber schon öfter mal. Und das hat uns eigentlich immer gut gefallen. Und das wollten wir auch für dieses Jahr gerne machen. Und ich bin sehr interessiert an die Sache auch herangegangen, weil ich finde, dass es ein sehr besonderes Halbjahr in meiner Wahrnehmung war. Weil ich ich nämlich zu Hook-Zeiten nicht daran erinnern kann, dass ich jemals so viel Zeit einfach hatte zwischen Releases. Und dass die Releases, die rauskamen, mich dann also so kurz beschäftigt haben, dass ich dann wieder Zeit zwischen dem und dem nächsten Release hatte. Ich war sonst immer deutlich mehr in, jetzt kommt das, auch weil ich ja so keinen Anspruch habe, alles gespielt zu haben, aber schon einen Anspruch habe, das meiste, was mich so interessiert, zu spielen. Und das habe ich immer noch, aber es ist gerade sehr, sehr viel einfacher. Und da war ich dann ehrlich gesagt überrascht, wie lang meine Liste doch wurde mit den Spielen, die dieses Jahr erschienen sind.
Also ich habe jetzt auch eine Liste, die durchaus schon diverse Spiele umfasst. Viel davon habe ich einfach nicht durchgespielt. Aber ich merke das auch, dass gerade der Mai, April so die Monate waren, wo einfach relativ wenig erschienen ist und wo ich dann auch wenig Aktuelles gespielt habe. Aber es fühlt sich nicht so krass anders an als andere Jahre, weil ich in den letzten paar Jahren auch schon einfach die Vielfalt der Spiele, die ich gespielt habe, runtergeschraubt habe und weniger gespielt habe. Und also beziehungsweise ich habe nicht weniger gespielt, aber weniger neue Spiele unbedingt gespielt. So. Und deswegen hat sich das nicht so mega anders angefühlt. Was ich aber auf jeden Fall merke, ist, dass zum einen es gefühlt weniger wirklich große AAA-Projekte gab in diesem Jahr. Und die AAA-Projekte, die es gab, waren dann welche, die ich entweder habe fallen lassen oder die mich enttäuscht haben.
Ja, da gucke ich gerade auch nochmal drauf, um es nach AAA zu sortieren. Das ist eine Handvoll. Das ist wirklich nur eine Handvoll Spiele.
Ja.
Und keines davon ist eines, was jetzt für mich so ein Wow, holy shit, Moment war, weißt du. Ich finde auch interessant, wir haben halt so ein, du hast gerade so angedeutet, wir haben halt das erste Mal seit Jahren wieder so ein Sommerloch, so ein klassisches, ne? Was hier erneut nicht heißt, dass keine Spiele erscheinen, dass allein durch den Indie-Bereich und die digitalen Vertriebsformen würde es das auch nie wieder geben, weil es immer Spiele geben wird, die rauskommen. Spiele gibt's immer, ja. Wenn man halt schon auf die großen Titel guckt und auf die Menge der sehr hochwertigen Titel, da merkt man das schon, finde ich. Und das finde ich einfach sehr, 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 sehr interessant. Wir haben uns vorher dazu entschlossen, wir gehen halt chronologisch durch. Wir fangen im Januar an und werden dann uns bis jetzt hier in den Juni vorkämpfen und werden dann so ein bisschen ein Fazit ziehen. Wir konzentrieren uns auf Spiele, die wir gespielt haben auch tatsächlich, aber wenn wir dazwischen halt Sachen sehen, einfach, das haben wir zwar nicht jetzt selbst gespielt, aber es ist erwähnenswert, da gibt es irgendein Thema, das irgendwas anderes tangiert, dann werden wir natürlich auch trotzdem drüber reden wollen. Wäre es dir recht, Tom, wenn ich mit einem der spannendsten Spiele-Releases des Jahres direkt anfangen würde?
Sure.
Das wäre okay für dich. Am 20. Januar erschien nämlich Rainbow Six Extraction.
Oh, wirklich?
Und ich gebe ab, was ist dein erstes Spiel, lieber Tom?
Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das erschien tatsächlich. Und ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Und es hat ja auch einen Singleplayer-Modus. Also nicht wirklich. Also das ist ja das Lustige, du hast ja diesen Koop, es ist ja so ein bisschen Left 4 Dead-ig, aber mit einem größeren Missionsfokus, so ein bisschen Stealth-Fokus dabei. Aber wenn du halt das Spiel dann alleine startest, da gibt's eine extra sehr hochwertig produzierte Cutscene. Dieses Spiel hat eine Menge extrem hochwertig produzierte CG-Cutscenes, komischerweise. Und da gibt's eine eigene CG-Cutscene, wo dein Teamchef quasi sich eine Genehmigung einholt, dass du nicht als Team, sondern alleine da rausgehen kannst. Weil vorher ist halt alles drum aufgebaut, dass dieses SWAT-Team gebaut wird. Und dann lockst du dich alleine ein und drückst auf Start. Und dann machen die so, warte, kurz, das kriegen wir auch hin. Und das fand ich sehr, sehr lustig, dass sie da eine eigene Kontextualisierung für eingebaut haben. Aber es ist wirklich nicht besprechenswert. Also ich habe dem wirklich eine Chance gegeben, aber das Spiel ist gekommen und gegangen und ich glaube, keiner erinnert sich mehr an dieses Spiel.
Ja, das glaube ich auch. Ist jetzt keiner traurig drüber, weil ich glaube, die Erwartungshaltung war jetzt auch nicht da unbedingt.
Ich habe es als Gag hier mit hinzugefügt, mehr als anders andere. Erschien aber am 20.01. mit einem anderen Spiel zusammen, was glaube ich auch für dich interessant war.
Welches denn?
Windjammers.
Ja, genau, das habe ich bei mir auch auf der Liste drauf. Windjammers 2, ein Spiel, das ich immer noch nicht allzu viel gespielt habe, halt mit dir im Stream und mit meiner Freundin damals zum Release. Aber online geben mir diese Spiele einfach nicht so viel und Singleplayer gibt es in diesem Spiel einfach nicht so viel. Deswegen ist das so, ja, das ist eher dann so eins, was ich gerne rauspacken möchte, wenn man mal diese Couch-Koop-Situation hat oder nicht Couch-Koop, sondern Couch-Versus-Situation. Aber die ist bisher nicht so oft gekommen. Dabei ist es jetzt für die, es ist auch so ein super Sommerspiel.
Also ich würde tatsächlich für mich sagen, dass
die letzte Woche,
dass Windjammers schon eine Enttäuschung war. Windjammers 2. Nicht auf einer spielerischen Ebene, aber als Paket. Ich habe das natürlich auch ein bisschen online gespielt und hatte da auch echt Freude dran, muss ich sagen. Aber das, vor allen Dingen, weil es so lange gedauert hat.
Ja,
also
ja.
Nicht nur, es hat so lange gedauert, seit der erste Teil kam, das ist ja klar, dass es lange Zeit war, aber auch seit der Ankündigung. Das waren dann ja Jahre und Jahre und auf da habe ich halt gedacht, okay, da kommt jetzt kein, ich habe nicht gedacht, dass ein 100 Stunden Singleplayer-Rollenspielerfragen auf mich wartet, aber ein bisschen also an aktuellen Fighting-Games angelehnt, ja, also dass da so ein bisschen mehr hintersteckt. Aber
wobei selbst
halt
die ganz oft ohne weitere Features kommen.
Sure, aber we're getting there, weißt du, es gibt immer mal wieder diese Highlights. Aber es gibt halt den Arcade-Modus, der so Minispiele hat ab und zu und das ist es eigentlich. Und der ist super schwer, der Singleplayer-Arcade-Modus, hat mich dann auch gar nicht angefixt. Das Spiel hat kein Tutorial. Also es hat eine Ausrede eines Tutorials, eine Slideshow, die dir nicht hilft wirklich, wenn du nicht sowieso schon das Spiel ein bisschen gespielt hast, weil halt alles ohne Kontext, diese Standbilder, das ist so ein einzigartiges Spiel irgendwie, hilft da nicht.
Es ist wirklich ein Arcade-Spiel. Es ist so, wie es auf einem Arcade-Automaten laufen würde und für diese Situation wäre es auch eigentlich am besten, also lokal mit anderen Leuten an der gleichen Maschine. Und da spüre ich das auch so ein bisschen, dieses Gefühl der Enttäuschung, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Das Spielgefühl selbst, wenn ich dann wirklich gegen jemand anderen spiele, der so ungefähr auf meinem Skill-Level ist, ist nach wie vor großartig. Mhm. Aber ob das dann alles so dieses Sequel rechtfertigt, weißt du, weil so viel besser als der erste Teil.
Das ist das Gleiche.
Zumindest von dem, was ich jetzt gespielt habe. Es hat schon neue Mechaniken und so ein Kram. Und ich stecke jetzt nicht so tief drin, dass ich wirklich beurteilen könnte, ob das jetzt vom Balancing
her so. Das würde ich sagen. Also für mich ist es essentiell das Gleiche. Dadurch, dass ich das so casual spiele.
Aus dieser Casual-Perspektive würde ich auch sagen, ist es im Wesentlichen das Gleiche.
Vielleicht haben die einfach selbst schon gewusst, dass die Zielgruppe nicht groß, da muss man sich nach der Henne und dem Ei natürlich die Frage stellen, aber das Ding hat halt 390 Reviews auf Steam, was halt nichts ist.
Echt?
Ja. Und ich glaube, das wird auf den anderen, also
das wird vielleicht online ein bisschen nicht mehr sein. So viele Leute finden.
Naja, es ist halt auch im Game Pass bei PC und Xbox und es hat Crossplay, deswegen ich glaube, das wird schon immer noch eine Bevölkerung haben, dass du Spiele findest, aber ich glaube nicht, dass das besonders viele sind. Ja, okay. Tom, möchtest du einmal selbst gucken, was bei dir interessant noch war im Januar? Mindestens von einem Titel weiß ich, aber vielleicht hast du ja noch mehr zu bieten.
Genau, einen Titel kommt auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin der Meinung, Yu-Gi-Oh! War im Januar, dieses Master Duel. Das habe ich nur ganz kurz gespielt, weil ich davon so ein bisschen abgeschreckt wurde. Das war für mich nochmal die finale Feststellung, dass mir aktuelles Yu-Gi-Oh! Keinen Spaß macht. Mhm. Ich finde eigentlich super, dass es diese Art von Spiel gibt, so ein Hearthstone-mäßiges Spiel für Yu-Gi-Oh!, weil ich damals diese Power of Chaos-Spiele super gern gespielt habe. Aber ne, diese essentielle Erfahrung, die ich da hatte beim allerersten Duell online, der Gegner ist ein einziges Mal dran und macht mich mit einer riesen langen Kombo platt.
Das ist komplett das Game mittlerweile.
Und genau, darauf ist das Spiel halt auch ausgelegt. Da musst du dann die entsprechenden Konter für haben. Und ja, sure, wem es Spaß macht, mir gibt das überhaupt nicht. Ich finde das mega abschreckend. Und
Das war Master Duel, ne?
Also, Master Duel, genau. Nee, brauche ich überhaupt nicht. Präsentation ist ganz neat, aber ansonsten, das Spiel macht wahnsinnig viel Geld für Konami, so wie Yu-Gi-Oh! Wahnsinnig viel Geld für Konami sowieso schon macht. Deswegen ist das so ein Selbstläufer scheinbar irgendwie. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie ich Spaß daran haben könnte.
Weißt du, wie sie damit Geld machen? Dass das Microtransactions oder die Karten kaufst? Also Kartenpakete
kaufst? Ich glaube, du kaufst die Ressourcen. Okay. Aber das weiß ich nicht, ist zu lange her.
Okay. Alles klar.
Und ich habe ja selber nichts ausgegeben, weil ich habe es ja kaum gespielt.
Ja. Und das andere Spiel, was du gerade schon angedeutet hast, was im Januar erschienen ist und damit auch schon den Januar abgeschlossen hat, ist Pokémon Legends Arceus. Ich gehe mal davon aus, dass du auch das meinst. Das erschien nämlich am 28. Januar, ganz am Ende. Und haben wir natürlich schon ein bisschen drüber geredet, aber lass uns doch mal mit ein bisschen Abstand und dem Wissen, was jetzt als nächstes kommt mit Rubin und Nein, mit Purpur und Lila oder sowas.
Karmesin.
Purpur und Lila wäre aber besser gewesen. vielleicht mit dem Wissen, was da jetzt noch kommt auf uns zu, einen kleinen Rückblick auf Pokémon Legends Arceus.
Ja, ich finde, also da bin ich sehr gespannt, wie unsere Ende des Jahres Perspektive wird, wenn wir tatsächlich zwei Pokémon-Spiele haben und das eine nutzt so ein bisschen die Mechaniken des anderen, aber wahrscheinlich aber nicht komplett.
Richtig, ja, ist das weird
Situation. Und da wird sicherlich die eine oder andere Sache gehen, die jetzt Legends Arceus macht, die ich dann zumindest vermissen werde, weil ich dieses unmittelbare Gameplay des Fangens und Kämpfens so toll fand, dass ich da so als Trainer involviert bin in einer dreidimensionalen Welt und das nicht mehr so strikt voneinander getrennt wird mit festen Kameraschwenks und so. Und das hat mir sehr viel gegeben. Es wurde halt grindy mit der Zeit, ne? Ja. Also am Ende hast du dann schon immer das Gleiche gemacht und auch die Pokémon wurden stark entwertet teilweise dadurch, dass du so wahnsinnig viele von denen fängst. Und es gab zu wenige Pokémon in dieser Welt.
Dass man immer diese Floating Balls überall sieht und dass du dann in die letzten. Und das ist ein Gefühl, das ist ein Problem, das gefühlt immer schlimmer wurde, weil in den späteren Regionen du dann immer mehr gemerkt hast, warum ist jetzt hier immer noch dieses Pokémon, das ich am Anfang im Grasland hatte?
Ja.
Das ergibt auch keinen Sinn. Und das ist auch nicht. Also man freut sich weniger auf die neuen Regionen, weil nicht mehr diese Erwartungshaltung dann da ist.
Ja, das ist ein bisschen schade. Und das ist halt eine super verpasste Chance gewesen. Da wirkte das Spiel dann wirklich so wie: okay, muss dann auch irgendwann fertig werden. Ja. Aber dafür, dass es dann auch so teilweise diesen Low-Budget-Flair hat, hat es mir doch sehr viel gegeben. Und ich mochte dann am Ende auch ein paar der etwas spektakuläreren Cutscenes ganz gerne und hatte richtig viel Spaß damit. Das ist eines meiner Highlights des Jahres bisher.
Immer noch. Also bei mir, ich habe es ja dann nie durchgespielt. Ich war ja mir ja sicher auch, dass ich es dann irgendwie über die Monate durchspielen werde. Aber diese Felsareal mit der, also dafür war dann die lineare Story zu langweilig in dem, was ich da machen muss. Dieses Ding von wegen, lauf durch diese Höhle jetzt für 10 Minuten langsam, einem Gegner hinterher, einem NPC hinterher, ohne dass irgendwas passiert. Und die, finde ich, wirklich furchtbaren Bosskämpfe, die sind meistens einfach nur doof.
Ich fand die gar nicht
doof. Also es gibt einen Bosskampf, den ich richtig schlimm fand und das, ich weiß nicht, ob das der von dem Höhlensystem war oder von davor. Ich
glaub, du meinst den mit der Lava?
Mit dem Feuer, genau, mit der Lava, weil der mich mehrmals an Stellen eingesperrt hat mit der Lava, wo ich den Gegner nicht mehr erreichen konnte, was super nervig war und ansonsten ist es halt einfach also Baby's First Boss Fight. So eine Grundmechanik, eine einzige, und das machen wir jetzt immer wieder, und es ist ein schlechtes Ausweichsystem, und das fühlt sich alles wirklich an. Also Baby's First Boss Fight an, besser kann ich es eigentlich nicht sagen.
Ich frage mich, ob wir davon was in Kamezin und Popo sehen werden.
Das glaube ich halt nicht. Also das war ja bei
Legends, haben wir das mir auch nicht vorstellen.
Ja, das würden wir. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen in den Trailern, was drin ist.
Wahrscheinlich, erstmal. Ja. Legends wird wahrscheinlich auch eher so eine Spin-off-Reihe werden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch noch in Legends und dann das nächste
Pokémon
bekommen mit einer anderen historischen Region.
Dadurch, dass sie ja auch wieder eigene Battlescreens haben und du Pokémon ja auch nicht einfach so in der Spielwelt fängst, scheinen sie sich ja ein bisschen davon zu entfernen, dass du als Spieler in dieser Form mit den Pokémon selbst interagierst, wie du das
jetzt
mit Chaos gemacht hast. Und vielleicht ist das dann genau der
Das Alleinstellungsmerkmal.
Ne? Und also ich finde, das wäre auch die beste Möglichkeit, dass du quasi eine Legends-Reihe hast und eine Pokémon-Reihe und ich glaube, und eine Haupt-Pokémon-Reihe. Ich glaube, es würde auch Sinn ergeben, weil du hast langsam aber sicher das Ende der Remakes erreicht, wo es so richtig sinnvoll noch ist, wenn du dann die 3D-Remakes nach Schwarz und Weiß erreichst. So Pokémon XY-Remaken fände ich relativ insane. Würden sie vielleicht eigentlich trotzdem machen. Will aber
wahrscheinlich aber niemand so richtig. Aber ja, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, diese 3DS-Pokémons fühlen sich noch nicht alt genug an, dabei sind die inzwischen auch schon voll alt.
Sure.
Aber müssen wir mal gucken, wenn wir da hinkommen.
Ich sehe halt, wie das aktuelle Remake aussieht und frage mich, okay, das sieht das so viel besser aus
als jetzt. Also so ein Remake wie jetzt Diamant und Perl brauche ich auch nicht nochmal. Ja. Also das habe ich ja mehrmals versucht, dann auch nochmal weiterzuspielen und bin dann immer wieder relativ schnell gedroppt, weil wirklich das so kraftlos ist und so egal aussieht und
das
so wirkt, schade ist.
Das ist doch wirklich das erste, also ich glaube, das ist das erste Mal jetzt, dass Pokémon-Spiel dich dann wirklich dazu bringt, dass so ein Teil der, in Anführungszeichen, Hauptreihe, dass du es dann so droppst, in meiner Wahrnehmung.
Ich habe schon das Original Diamant und Perl, ich habe ja Platin mir irgendwann mal geholt, das habe ich ja damals einfach nicht gespielt, weil ich ja irgendwann aufgehört hatte mit Pokémon, da habe ich mit X und Y quasi wieder, oder nee, mit Schwarz und Weiß habe ich wieder angefangen. Und da habe ich auch schon Spiele wirklich gedroppt. Also das erste, wo es wieder so richtig geklickt hat, war X und Y, diese 3D-Revolution oder Evolution vielmehr. Und alle Spiele danach habe ich wieder durchgespielt, bis auf das jetzt.
Okay, interessant.
Was vielleicht noch irgendwann passiert, aber ist ja nicht so, dass keine Pokémon-Spiele rauskommen, keine neuen.
Nee, wirklich, da hast du immer was zu tun.
Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, ein Pokémon-Spiel weiterzuspielen, an dem man vielleicht nicht so viel Spaß macht, weil das nächste kommt ja sowieso.
Ja, genau. Vielleicht machen sie auch einfach dann Pokémon Let's Go Gold und Silber. Also haben da viele Möglichkeiten, aber das endlos zu alles zu remastern, remaken, was auch immer.
Ja, ja. Legends hat für mich halt viel richtig gemacht mit dieser Änderung des Gameplays an der grundlegenden Pokémon-Fantasie. Und ich finde eigentlich schade, wenn das jetzt nur bei Legends stattfindet und nicht in der Hauptreihe, also nicht irgendwann in die Hauptreihe reinkommt, weil ich es total logisch finde, auch für die Hauptreihe.
Ich finde, das verändert dafür das Spielprinzip zu grundsätzlich.
Du kannst ja daran noch tinkern. Du kannst ja noch irgendwie an Stellschrauben drehen, aber dieses ganz grundlegende, ich bin als Trainer in der Spielwelt und alles ist quasi Echtzeit in Anführungszeichen, bis dann der Kampf anfängt. Und das gibt mir einfach sehr viel. Aber ja, solange wir es in Legends behalten werden, da wäre ich halt auch total interessiert dran, das neue Legends. Kommt dann bestimmt im Februar.
Und gerade wenn es dann halt Legends ist und sie springen vielleicht durch Zeitepochen, vielleicht kommt es im Februar und sie springen dann halt durch Zeitepochen und
schon fertig.
Trauen sich da halt ein paar Sachen und da machen sie dann keine neuen Pokémon groß, sondern können immer
diese
an anderen Stellschrauben.
Diese Hisui-Version gibt es ja in Legends und davon
Ach so,
mehr
ja, stimmt,
diese
genau.
historischen Versionen. Das mag genau. ich ja total gerne. Voll. Vorhandene Pokémon-Designs.
Und ein bisschen mehr vielleicht auch in den Critical Paths da investieren, dass das ein bisschen mehr
ist. Ja, auf jeden Fall. Das muss jetzt nicht nochmal ganz so grindy werden am Ende.
Ja.
Ich habe im Januar auch noch ein bisschen das Taiko no Tatsujin gespielt, Drummaster.
Das kam im Januar raus?
Xbox, ich glaube schon. Das war okay.
Ist
halt noch ein Taiko mit einer anderen Progression.
Ja.
Die jetzt nicht unbedingt besser ist als die. Also
ich fand sie schlechter. Ich finde, immer wenn dir einfach Entscheidungsmöglichkeiten genommen werden, ist es automatisch schlechter.
Naja,
und das Spiel sagt dir halt, ich gebe jetzt vor, was für Songs du kaufen kannst.
Ja.
Und das will ich nicht. Ich will einfach sagen, gib mir die Liste aller Songs, die du hast, und dann will ich die kaufen. Ich möchte keine FOMO-Mechanik in fucking Taiko no Tatsujin haben.
Also FOMO will ich auch nicht haben, aber freischaltbare Sachen mag ich halt total
das,
gerne. Also ich habe gar nichts dagegen, dass nicht alle Songs am Anfang zur Verfügung stehen. Aber genau dieses sehr künstliche, wir cyclen jetzt die Sachen hier durch und du sollst täglich vorbeischauen und so,
das finde ich total unpassend.
Stört mich jetzt nicht wahnsinnig doll, aber ich finde es jetzt auch nicht die logischste Evolution von Taiko.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei der Progression, weil ich halt grundsätzlich da deiner Meinung bin, andererseits aber auch weiß, dass ich Taiko no Tatsujin nicht 10 Stunden spielen will oder 20 genau. Stunden. Das heißt, da ist es für mich ganz geil, dass alles einfach da ist, weil ja. Ich gucke rein und spiele dann einfach und da wäre das dann ganz cool. Aber für, falls du dann mal länger spielen willst, ist die Progression wäre die halt super cool. Okay, dann lassen wir doch den Januar hinter uns, lieber Tom. Ich leite den Februar mit Enttäuschung ist vielleicht falsch gesagt, aber mit einem der schlechteren Releases, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Und es ist der erste AAA-Release nach Pokémon, der erste mit Pokémon gemeinsam, ist nämlich Dying Light. Das erschien am 4. Februar und ich hatte so ein bisschen, ich sag nicht wirklich Enttäuschung, weil ich keine hohen Erwartungen daran hatte, aber dadurch, dass es so spät jetzt erst nach Dying Light 1 kam und ja auch so viel verschoben wurde und dann war mal die Nummer, okay, wir haben einen Story-Fokus, das ging dann sehr verloren im Laufe des weiteren Marketings und hat sich dann auch im fertigen Spiel als nicht existent erwiesen, aber ich fand dann echt insane, wie überholt, altbacken und in allen, wie Dying Light in allen Aspekten die schlimmsten Open-World Features quasi vertritt. Allen voran in der Progression, dass du in diesem Spiel in den ersten 15 Stunden quasi eine absolut gedrosselte Variante des eigentlichen Spielspiels, wo du ganz essentielle Dinge wie Sliden oder höher klettern, so ein Quatsch, nicht hast. Sodass du halt erst das Spiel auf eine langweilige Art spielen musst, bis du irgendwann endlich die Bewegungsoption freischaltest, um die das Spiel herum aufgebaut wurde und die du auch teilweise schon zum Start in Dying Light 1 hattest. Das ist die allerschlimmste Variante von, wir nehmen dir das weg, was Spaß macht und das ist unsere Progression.
Ja, also ich meine, es gibt ja das, was man gerne als Metroid-Effekt bezeichnet, was heute nicht mehr oft benutzt wird, dieser Begriff, habe ich das Gefühl. Aber das ist das, was in Metroid halt immer passiert. Du bist halt am Ende eines Metroid-Spiels super stark und am Anfang des nächsten Metroid-Spiels muss irgendwas passieren, damit Samus ihre Kräfte verliert.
Ja.
Und das hier klingt wie nochmal einen Schritt weitergehen. Du verlierst alle Kräfte, die du vorher hattest. Mhm. Plus, du hast noch weniger, als du vorher hattest.
Exakt, du bist noch schwächer.
Noch schwächer, ja. Nee, also alles, was ich zu dem zweiten Dying Light gesehen habe, hat mich sehr gelangweilt und abgestoßen und fand ich nicht so interessant. Mich hat ja auch der erste Teil jetzt nicht so sehr abgeholt, auch wenn ich da, ne, wir hatten das ja mal Multiplayer ein bisschen gespielt und das war ganz lustig, aber hat mir dann auch gereicht. Und da habe ich auch gar keinen Nachholbedarf.
Ja.
Und ich finde die Spiele auch einfach nicht hübsch.
Sie sind technisch hübsch, aber nicht im Art Design. Also das ist schon, sagen, ein schönes Spiel aus einer technischen Perspektive. Es ist auch ein bisschen, es ist relativ bunt, was ich ganz cool fand. Aber dieses ganze Ding mit den Freischaltmechaniken, mit der Open-World-Struktur allgemein.
Und mit dann der Story auch, ne?
Der Story, den Zombies, es ist alles wirklich, es ist so schlimm geschrieben. Es ist so
2008er
Videospielindustrie, unerträglich.
Die Dialoge schlimm sein sollen.
Und diese ganze Nummer von, oh, Zombie-Apokalypse, das bringt den Menschen das zeigt den wahren Menschen. So, das ist halt wirklich, dieses Spiel wirkt komplett aus der Zeit gefallen. Und das sagt nicht nur an diesem Titel, sondern auch an einem anderen Titel im Februar, war der erschienen ist, merkt man halt, dass sich die Videospielindustrie auch in relativ kurzer Zeit schon echt weiterentwickeln kann. Und obwohl dieses Open-World-Genre in vielen Aspekten dieses Problem hat, von alles gleicht sich, ist es auch selber, hat sich trotzdem Sachen, haben sich ein bisschen verändert im Vergleich von vor 10 Jahren oder wann auch immer Dying Light 1 rauskam, 2014 wahrscheinlich oder sowas, ne? Weiß ich gar nicht. Dass Dying Light 2 für mich jetzt wirklich konnte ich nicht lange spielen. Das hat mich aktiv abgestoßen.
Was meinst du denn? Was war denn das andere Spiel im Februar?
Das andere Spiel ist Horizon.
Ja.
Ja. Das hast du ja auch ein bisschen gespielt, ne?
Ja, ich habe dieses erste Gebiet quasi gespielt. Und
das Prologgebiet quasi.
Das Prologgebiet, genau. Aber da kann man ja schon ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe diverse Stunden
da
verbracht.
Ich habe da auch alles gemacht, ja.
Und dann kam ich in das nächste größere Gebiet, habe da den Anfang der Story-Progression gemacht. Da ist dann auch so ein bisschen was passiert. Es war mir komplett egal, was da passiert, weil ich in der Story gar nicht drin war. Ja. Und mir ging auch Aloy ein bisschen auf den Keks, weil sie so so ein spaßbefreiter, yep, so eine spaßbefreite Protagonistin ist, yep, dass mir jeglicher Zugang so ein bisschen verwehrt wurde, auch wenn ich sie in Aktion dann cool finde und auch ihr Design ganz cool finde, aber das hat mich dann abgestoßen und vor allem habe ich dann aber von dem Spiel Horizon einfach genug gehabt. Mhm. Also ne, diese 6, 7, 8 Stunden oder so, die ich mit dem Spiel verbracht habe, dachte ich so, das hat jetzt Spaß gemacht, aber mir reicht's. Mir reicht's einfach. Ich muss jetzt nicht nochmal 30 davon haben.
Verstehe ich voll. Ich habe das, hab das dann nochmal mehr probiert, in dieses Spiel reinzukommen, ja, und gerade erst vor 1 oder 2 Wochen wieder und habe da auch wirklich eine Weile dann auch mich ein bisschen weiter durchgelitten, weil ich hatte den ersten Punkt, wo ich aufgehört habe, war ja am Anfang, weil ich habe zuerst genau da aufgehört, im Grunde, wo auch du aufgehört hast. Und hab dann nochmal weitergespielt und hab dann nochmal aufgehört und da habe ich dann vor einer Woche irgendwie wieder mal weitergemacht, okay, und war da halt an einem Kampf und dieses Spiel ist ja nicht ganz einfach in seinen Kämpfen immer mal wieder, weil du sehr viele Waffen und Munitionsarten und hast und jeder Gegner hat dann 20 unterschiedliche Schwachpunkte, die du abschießen oder zum Explodieren bringen kannst, die du aufnehmen und looten kannst, wenn du sie abschießt oder wenn du sie nicht abschießt wahlweise, haben Elementarschwächen und es ist sehr, sehr, sehr viel. Und da war halt so ein wirklich schwerer Gegner für mich, an dem ich da gerade steckte. Und da habe ich dann weitergemacht. Das war halt wirklich so, boah, krass, das macht gerade keinen Spaß. Ich hänge hier einfach fest und muss 20 Minuten auf das Ding draufballern. Und wenn es mich trifft, will ich die Hälfte meiner Energie und die Hitboxen sind gefühlt eher so mittelgeil. Saß ich eine Weile lang fest. Und wenn du deine Health-Items benutzt und den Checkpoint neu startest, sind die weg. Das ist kein Checkpoint, in der deinen alten Spielstand lädt, sondern der resettet deine Position. Ja, super nervig. Ja. Habe das dann aber gemacht und mich dann halt wieder ein bisschen da drin reingefunden, wo mir dann auch die Kämpfe wieder Spaß gemacht haben.
In meiner Erinnerung haben mir die Kämpfe auch Spaß gemacht.
Mhm. Du musst halt ein bisschen, also sind halt ein bisschen relativ einzigartig, gerade in dem Genre, ja, was ich ganz cool finde. Aber, und nicht aber, sondern, und ich habe ja sehr große, sehr positive Erinnerungen an Horizon 1, das mich total überrascht hat, sehr positiv überrascht hat, gerade wegen seinem Plot und seiner Geschichte. Aber ich glaube, Aloy ist für mich auch das große Problem, weil Aloy ist wirklich ein komplett anderer Charakter als im ersten Teil, was ja eigentlich was Gutes und was Sinnvolles ist, denn im ersten Teil ist sie zunächst, es ist halt eine große Coming-of-Age-Story, mhm, wo sie am Anfang diese Ausgestoßene ist, die sehr dringend einfach eine sein will, die dazugehört und sich im Laufe dieses ersten Teils diese Position in der Welt quasi hart erkämpft, von einem Stamm zum nächsten zieht, wo sie nie wirklich willkommen ist und am Ende halt von allen willkommen geheißen wird und die große Heldin ist. Und das ist halt einerseits der coole Story-Aspekt und der andere coole Story-Aspekt ist, dass du herausfindest, was zum Fick diese Welt ist. Warum sind hier Roboter, Dinos und Tiere und eine KI und warum ist das Postapokalypse? Was ist hier los? Und das bekommst du ja alles erklärt am Ende des ersten Teils oder im Laufe des ersten Teils. Das heißt, dass wir jetzt in einer komplett anderen Storytelling-Situation sind, wo dein Hauptcharakter eine Messias-Figur ist, die Welt gerettet hat und alle wissen, dass sie die Welt gerettet hat und sie ist jetzt, wo das Spiel startet, schon wieder seit Monaten auf der Suche nach einer Sache, die wieder die Welt retten muss und hat gar keine Zeit für irgendwas anderes und trifft dann auch Freunde von früher, die so, hey, ey, Leute, ich hab wirklich, gib mir, wo muss ich hin? Halt die Fresse, ich hab keine Zeit. Also dieses Mut bringt sie ganze Zeit rüber, diese No-Bullshit-Attitüde, die ist so auf 12 hochgedreht, sodass sie sehr unsympathisch wirkte auf mich. Und der zweite Aspekt ist halt, dass die Lore erklärt ist. Diese Wissensdrang von wegen, was ist hier los? Ich weiß alles. Ich weiß, was hier los ist. Und sie schaffen es dann, nach einigen Stunden ein großes neues Mysterium aufzubauen. Und wie ich finde, auch ein cooles Mysterium. Also da wird es wirklich, also noch viel mehr Sci-Fi, als es im ersten Teil Sci-Fi war, ja, auf eine Art, die auch noch abgedrehter ist als im ersten Teil, aber das mag ich grundsätzlich, aber es kommt halt nicht an die Prämisse des ersten Teiles für mich heran trotzdem und das, was mich da so angefixt dran hat. Und dann halt gemeinsam mit der Open-World-Struktur und der Gameplay-Struktur, die einfach unverändert ist. Auch da hat sich einfach nichts verbessert im Vergleich zum ersten Teil. Du machst immer noch überall exakt das Gleiche. Und auch da habe ich halt das Gefühl gehabt, so okay, es sind nur 4 Jahre vergangen, aber aus irgendeinem Grund fixt mich das jetzt nicht mehr an. Und ich spiele ja auch Assassin's Creed gern, deswegen weiß ich nicht ganz, ob ich das wirklich darauf schieben kann, dass sich da die Industrie weiterentwickelt hat. Ich glaube eher, es ist hier konkret dieser Setting- und Story-Fokus, der das nicht mehr trägt für mich. Und dass ich es halt schon 60 Stunden gemacht habe und ich ein bisschen was anderes, was Neues brauche, damit ich es nochmal 60 Stunden machen kann.
Haben die nicht gepatcht, dass man sich nicht mehr hinhockt jedes Mal, wenn man eine Ressource aufnimmt?
Ich weiß nicht, ob das ein Patch war, aber du kannst es auf jeden Fall in Option einstellen. Ja, habe ich auch
gemacht. Ich bin der Meinung, das war erst ein Patch.
Es gilt nicht für alles, wenn du die Taste halten musst, dann musst du es immer noch machen.
Okay.
Aber bei diesen ganzen kleinen
Sträuchern
Ressourcen,
Sträuchern,
genau, da kannst du einfach drüber reiten und drüber laufen.
Das war jetzt ja super nervig.
Super nervig.
Aber ja, das ist halt das Witzige. Ne? Damals, als Horizon 1 rauskam, hat es ja bei mir dann auch drunter gelitten. Und das hat ja damals, haben das ganz viele Leute gesagt, das hat Breath of the Wild parallel mit erschienen ist. Und Breath of the Wild hat eine Alternative zum gängigen Open-World-Design gezeigt, die mir sehr viel besser gefallen hat. Und so geht es ja auch, wie gesagt, vielen anderen. Und jetzt war es ja eigentlich die gleiche Situation. Exakt. Du hast Horizon gehabt, das rausgekommen ist. Dann kam Elden Ring raus,
eine Woche später
andere Interpretation von der Open World gemacht. Niemand hat mehr über Horizon geredet.
Und dann kam halt eine Woche später Elex raus, dann niemand mehr über Elden Ring
geredet.
Das ist so ein großer Kreislauf gewesen dieses
Jahr. Und ich weiß nicht, ob du über Horizon noch was sagen willst, aber dann könnte
ja, was den, Kurzes noch.
Ja, bitte.
Weil ich finde, in einigen Aspekten ist es tatsächlich schlechter geworden als der erste Teil. Ich würde sagen, A, in den Waffensystemen, weil es einfach zu viel ist, finde ich.
Okay.
Du kaufst und findest halt so viele Waffen, dass du hast halt ein Ringmenü mit, wo du, glaube ich, 6 ausrüsten kannst oder sowas. Und das sollte genug sein, das reicht aber nicht. Du hast damit kannst du immer noch nicht alle unterschiedlichen Waffentypen, geschweige denn Munitionsarten ausrüsten. Mhm. Und da bin ich konstant einfach überfordert von. Konstant habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich noch was anderes hier haben und jetzt habe ich da noch was freigeschaltet, weil es Neues freizuschalten ist eher ein Moment von fuck, weil du wieder noch was hast, was du nicht aktiv ausrüsten kannst oder wo du was anderes für wegtun musst. Das finde ich schlechter als im ersten Teil. Mhm. Und das Platforming finde ich schlechter als im ersten Teil. Zunächst finde ich, es ist overanimated. Das ist mir im ersten Teil zumindest nicht so aufgefallen. Wenn du hast so ein Greifhaken, mit dem du dich dann zu entfernten Klippen hinziehen kannst. Und das ist ein Tast von, du drückst X zum Springen und nochmal X zum Auslösen. Aber von du drückst X zum Auslösen, bis Aloy kommt da oben an, vergehen gefühlt 2 Minuten. Weil das so viele Bewegungsarten und Animationsstufen sind, bis sie dann mal da oben ankommt, dass sich das total unsauber anfühlt. Und das kommt dann noch dazu, dass du ständig deinen Fokus benutzen musst, um dir die interaktiven Wände anzugucken. Ja, weil nur manche Wände kann man erklettern. Auch da sind reingepatcht, ich glaube, es ist ein Patch, dass das quasi einfach dauerhaft an ist. Dass dir einfach dauerhaft die erkletterbaren Klippen angezeigt werden. Aber dann hat ein Drittel der Klippen die ganze Zeit diese Sci-Fi-Elemente über sich, was auch uncool ist. Und als Drittes beim Klettern ist die Steuerung super weird, dass du mit Kreis, was in jedem fucking Kletterspiel runterfallen ist, weiter hochspringen hast und Viereck ist runter und ist runterfallen lassen. Und das ist total unintuitiv. Und da ist mir ständig passiert, dass ich mich hab fallen lassen, und vor allem, dass ich weiter hochgesprungen bin, wenn ich eigentlich mich hab runterfallen lassen. Und das alles zusammen hat mich dann echt leider, obwohl die Grafik unglaublich ist und jetzt noch unglaublicher als vorher, weil sie haben es richtig gut gepatcht. Mhm. Mittlerweile sieht auch der Performance-Mode richtig gut aus, hat dieses Shimmering-Problem nicht mehr. Obwohl die Inszenierung in seinen Sidequests viel besser geworden ist, die ganzen Gesichtsanimationen und die Kameraeinstellungen, konnte es mich dann leider nicht so packen, wie ich das wirklich fast schon erzwingen wollte. Hat nicht geklappt.
Ja, ich bin auch einfach, ich glaube, ich werde irgendwie kein Fan von diesen Guerilla-Spielen, weil bei Killzone hat es schon nicht so richtig geklappt. Mhm. Und bei Horizon klappt es jetzt auch nicht, obwohl das was komplett anderes ist, verstehe ich nicht so ganz.
Ja.
Naja, Elden Ring. Robin hat zumindest dieses eine Ding gelöst, dass sammelbare Objekte einfach leuchten. Und
so
es
clever.
Ergibt Sinn und sieht gut aus.
Ja. Das sind einfach Blumen. Vor allem, also natürlich über die Items, wenn man redet, aber das ist mir so spät erst im Spiel aufgefallen, dass diese Blumen einfach gar keinen Effekt haben, ich nicht R3 drücken muss.
Kein Detective-Modus
und genau, sondern die fallen einfach durch ihr Design auf.
Ja.
Und du erkennst sogar, was es für Blumen sind. Und das ist großartig.
Weil aber auch die Umgebung nicht überdetailliert ist. Ich glaube, das ist noch so eine Zurückhaltung, die sehr wertvoll ist beim Design von offenen Welten, von so großen Welten vor allem. Weil du hast zwar auch die Wälder und den ganzen Kram in Elden Ring, aber du kannst die Umgebung immer noch ganz gut lesen. Mhm. Und bei sowas wie Horizon mit den ganzen Gräsern und Büschen und alles bewegt sich, du weißt ja gar nicht mehr, wohin du dich fokussieren sollst.
Ja.
So. Das hat Ghost of Tsushima, finde ich, auch besser gemacht mit seiner ganzen Farbgestaltung.
Mhm.
Und das fand ich total interessant. rein aus Designsicht, dass da das spielerische Design über dem optischen Design stand, das aber wiederum dem optischen Design nicht im Wege stand, weil Elden Ring sieht ja immer noch super aus, auch wenn es technisch diverse Stufen unter Horizon
sich befindet. Aber halt im Art Design diverse Stufen über Horizon sich befindet.
Ja, gut, das ist subjektiv, aber ja.
Also ja, natürlich ist subjektiv, aber also das ist jetzt kein Diss auf Horizon, sondern einfach, das gilt bei Elden Ring so ziemlich im Vergleich mit den meisten anderen Spielen und generell mit den From Software Spielen.
Ich wollte gerade sagen, bei den From Software
Spielen. Deren Art Design ist.
Die sind da top of the class, auch wenn sie sich inzwischen sehr oft wiederholen.
Das stimmt, natürlich. Dadurch, dass sie sich dazu treu bleiben, mit Ausnahme von sowas. Deswegen ist halt ja sowas wie Bloodborne oder auch für manche noch Sekiro so ein Ding, weil das sind ja wirklich einzigartige
Armored Core, let's go.
Konzept. Naja, das wird sehr wahrscheinlich sehr bald der Fall sein.
Ich bin so gespannt
auch. Ich auch. Ich glaube, aus einer akademischen Perspektive mehr als andere, weil ich habe da ich könnte da nicht weniger Interesse am Spiel selbst haben.
Das wird 100% nicht so sein wie die alten Armored Core Spiele.
Ja, aber er mag vorstellen. Die alten. Also er will das ja machen, weil er die Reihe sehr mag.
Er hat ja auch mal eins directed.
Genau, und das ist ja auch so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Armored Core ist.
Ja, aber ich glaube schon, dass da sehr viel aktuelles From Software rein.
Ja, aber dann würden sie es nicht trauen, sich so sehr The Surge anzugleichen, lieber Tom. Da wissen sie, da können sie
nicht konkurrieren. Nee, ich glaube jetzt nicht. In die Richtung meine ich jetzt gar nicht. Also es wird kein Soulsborne-Spiel. Das fände ich fast schon wieder enttäuschend.
Genau. Wollen wir noch viel mehr über Elden Ring reden?
Wir haben sehr viel über Elden
Ring geredet.
Ich habe da tatsächlich nicht so den Bedarf.
Ich merke
im Nachhinein sehr, dass das Spiel bei mir aus der Wahrnehmung verschwunden ist. Der Wunsch kam nicht nochmal, es durchzuspielen oder sowas.
Du hast es nicht durchgespielt?
Doch, ich habe es durchgespielt. Aber dann nochmal irgendwie durchzuspielen oder sowas.
Bei mir auch nicht.
Ich war dem Spiel müde und mag zwar viele Sachen, die in dem Spiel passiert sind. Im Nachhinein ist es aber auf jeden Fall eine Enttäuschung für mich gewesen, weil ich mich ja richtig drauf gefreut hatte auf dieses Spiel und mal wieder richtig ein From Software-Spiel, auf das ich gehypt war. Und dann hat es nicht sollen sein.
Ich blicke eher positiv darauf zurück. Mit dem Abstand.
War das ja so eine Steigerung.
Genau. Und mit dem Ändern meiner Erwartungshaltung an dem Spiel. Es ist immer noch was sehr anderes, als ich mir erhofft hätte. Und ich wäre froh darüber, wenn wir wieder zurückgehen zu dem, was sie vorher gemacht haben. Wenn ein Bloodborne-artiges Spiel oder ein Dark Souls-artiges Spiel ist mir persönlich immer noch deutlich, deutlich lieber. Ich habe genug daraus ziehen können, dass ich dann doch froh bin, dass ich da wirklich es erzwungen habe, dass ich da was finde, was rausziehen
kann. Ich habe es auch erzwungen, weil ich wollte ja aufhören, aber es hat dann trotzdem, ich dachte mir so, oh nee.
Ja, ich glaube, ich bin vor allen Dingen froh wegen der Lore. Ich mag die Lore zurückblickend echt sehr gerne und die Charaktere und hatte
leider auch sehr viel
Freude dran, mir das so ein bisschen durchzulesen, anzugucken.
Da sind wir wieder ein bisschen umgedreht, wie es bei Sekiro war, weil das mochte ich ja ein bisschen mehr als
Du
mochtest auch mit der Lore und so.
Ja, genau, bei Sekiro bin ich aber auch sehr immer noch der Fall, das muss ich einmal von Anfang an nochmal durchspielen. Das habe ich direkt danach dann nochmal. Du hast
jetzt vielleicht wieder genug vergessen, dass das
irgendwann
wieder möglich ist.
Und ich habe das halt direkt nachdem ich es gestreamt habe, nochmal neu angefangen und da halt zu drei Vierteln durchgespielt mit einem anderen Ending, aber dann aus irgendeinem Grund den Anschluss verloren und es ist unmöglich, da einfach einzusteigen, weil ich auch keine Ahnung, wo ich bin und was ich machen soll, und ich will nicht wieder diese Erfahrung haben, wo ich weiß, wo ich hin muss bei Sekiro. Deswegen müsste ich das einfach noch einmal von neu beginnen. Mal schauen, ob ich dazu komme. Im Februar, lieber Tom, erschien aber auch eines meiner Highlights des Jahres, des bisherigen Jahres, ein Spiel, das für mich eine Riesenüberraschung war, eine positive. Es ist nämlich Sifu. Sifu erschien am 8. Februar für PlayStation und PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC, und ist sensationell. In seiner Struktur ist es eigentlich ein Spiel, was sich dagegen wehrt, von mir gemocht zu werden, weil es komische, weirde Roguelite-Elemente einführt in seine Progression, ohne aber ein Roguelike zu sein. Das muss man betonen. Es ist kein Roguelike. Es hat keine irgendwie dynamisch kreierten Level, sondern es hat einfach eine seltsame Progression in seinem linearen Spiel, das an Roguelites erinnern kann. Aber eine, die man ja auch mittlerweile ein bisschen umgehen kann, denn ein paar Monate nach dem Launch des Spiels patchten die Entwickler das Spiel mit einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Ich weiß leider nicht genau, was der jetzt umfasst. Ich habe das Spiel dann selbst nicht nochmal gestartet. Hast du das nochmal
gespielt? Ich habe es auch nicht nochmal gespielt, aber ich würde gerne, weil mir war das ja dann ein bisschen zu viel. Also ich bin nie so ganz reinkommen. Ich hätte mich einfach nochmal deutlich fester reinbeißen müssen. Aber es ist mir trotzdem sehr sympathisch in Erinnerung. Ich habe habe es ja eine ganze Weile gespielt.
Ja, ich gucke gerade mal ganz kurz, was der neue Schwierigkeitsgrad ist. Der heißt Student. Und was macht der? Sekunde. Man hat mehr Health, man hat mehr, also Ausdauer quasi.
Das ist ja schon relevant.
Und sehr relevant, der Death Counter kann nicht höher werden. Um das zu erklären, was da passiert, wenn du in Sifu stirbst, du hast oben einen Death Counter und die Mechanik ist ja, dass das dein Alter repräsentiert. Das heißt, am Anfang bist du irgendwie 20 oder so etwas, dann stirbst du einmal, dann bist du 21. Wenn du dann nochmal stirbst, geht der Counter aber auf 2 und dann bist du 24. Und wenn du nochmal stirbst, geht der Counter auf 3, dann bist du 27. Also mit jedem Mal, dass du stirbst, geht der Counter höher und du machst größere Sprünge. Und ich glaube, wenn du 60 bis, also 60 ist, glaube ich, der Endpunkt oder 65, weiß ich nicht genau.
Irgendwie so.
Das ist dann das Game Over. Ja, du hast also, das ist quasi dann sind deine Leben, die hochzählen statt runterzählen. Und dann musst du halt immer, wenn du so eine bestimmte Art von Zwischenboss besiegst, dann geht der Death Counter ein runter, beziehungsweise resettet sich manchmal. Und du kannst dir halt, du hast ja dieses Progressionssystem, wo du dir Skills kaufst in jedem dieser, in Anführungszeichen, Runs. Und auch damit kannst du, wenn du da Punkte investierst, deinen Death Counter resetten. Und das gibt, diese Mechanik gibt es nicht mehr. Sondern wenn du stirbst, geht es einfach um eine nach oben. Und das ist super, das verändert das sofort alles.
So viel mehr Leben quasi.
Genau, weil in dem letzten Level, diese, glaube ich, 6 Missionen oder sowas. Und wenn du das erste Mal durchspielen willst, dann wirst du nimmst den Death Counter halt mit. Immer das Beste, den besten Death Counter, den du in dem Level hattest, nimmst du mit. Das heißt, wenn du das erste Level mal durchspielst und dann am Ende 30 bist, und dann bist du im zweiten Level, wenn du startest, immer auch 30. Wenn du dann nochmal zurückgehst, das erste Level nochmal spielst und das dann mit 21 schaffst, bist du daraufhin immer 21 in dem zweiten Level. Und es ist aber, wenn du in diesem ersten Run bist und dieser erste Run ist eine konstante Lernerfahrung. Das hört nicht auf. Du lernst konstant, wie dieses Spiel funktioniert. Da wirst du sehr wahrscheinlich irgendwie 40, 50 sein. Mindestens 30, in den hohen 30ern wahrscheinlich. Das heißt, und dein Death Counter ist wahrscheinlich bei 6 oder 5 oder 4. Das heißt, du springst immer ganz groß oben und kannst halt wirklich nur 3-4 Mal sterben und dann ist Game Over. Und wenn das halt weg ist und du stattdessen 50 Mal sterben kannst halt oder 40 Mal oder was auch immer im Laufe dieses Spiels, das ändert es wirklich sehr, sehr. Und dann gibt's aber auch noch so Sachen, dass halt Gegner weniger angreifen und du selbst wirst weniger oft nach hinten gedrängt. Also es scheint in allen Aspekten, du kriegst mehr Punkte als Reward, in allen Aspekten einfacher gemacht zu werden. Und falls ihr verrückt seid, gibt es auch einen höheren Schwierigkeitsgrad als im Hauptspiel.
Ja, das ist interessant, dass beides gepatcht wurde.
Ja.
Und ja, ist ja auch eine Schwierigkeitsgrad-Diskussion wieder so ein bisschen losgegangen, wie das irgendwie immer so ist. Mhm. Und ich habe gar nicht mehr zu dem Spiel zu sagen. Ich mag das Spiel. Ich will es irgendwann nochmal weiterspielen.
Es lohnt sich sehr, weil es hat eine coole Story. Ist falsch, weil es hat fast keine Story, aber es hat ein sehr cooles Setting. Und es hat sehr coole, kleine Interaktionen zwischen den Charakteren. Und es erzählt seine sehr, sehr minimalistische Geschichte einfach schön. Weil durch Worldbuilding, du findest ja immer so Hinweise und kleine, weiß ich nicht, Zettel und irgendwelche Booklets. Und erfährst da einfach konstant was über diese sehr hyperrealistische Spielwelt mit diesen Bösewichten, die du jagst. Und das finde ich, das hat mich sehr reingezogen.
Genau, so ein bisschen diese Kill Bill, dieser Setup.
Es ist sehr Kill Bill und du erfährst gar nicht viel darüber, was da passiert und dann baust du dir eben die Welt mit diesen Collectibles ein bisschen zusammen. Und das Kampfsystem ist einfach halt über. Also das Kampfsystem ist wirklich auf einem vom Software-Level von Perfektion für mich. Wo ich halt so konstant merke, also es ist spielerisch was völlig anderes, aber in der Art und Weise, wie es mir das Gefühl gibt von, ich habe hier die komplette Kontrolle. Und nach 20 Stunden in diesem Spiel habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre ich ein Kampfmeister, als würde ich die Matrix sehen in diesem Spiel. Und es ist insane, wie du am Anfang oder in der im ersten Spieldurchgang halt am Struggeln bist und dir denkst, das geht einfach nicht. Und dann wirklich nicht durch Hades-mäßige Upgrades deines Charakters, sondern einfach durch das intrinsische Besserwerden im Spiel und Verstehen der Mechaniken zurückgehst und dann denkst, warum habe ich hier je Probleme mit gehabt? Warum bin ich hier auch nur einmal gestorben?
Das ist ja wirklich ein bisschen der Souls-Effekt.
Exakt.
Wenn du da auch zurückgehst und dann einen neuen Charakter anfängst und plötzlich ist das, was dir schwer fiel, total einfach.
Und das fühlt sich so gut an und das ist so befriedigend.
Schaffen nicht viele Spiele.
Das schaffen nur ganz, ganz wenige Spiele. Und für mich hat es das halt geschafft, dass es mir mit diesem Schwierigkeitsgrad diese hohe dieses hohe Hindernis, diese hohe Wand zu beklettern gegeben hat. Aber es wird mindestens genauso, wenn nicht mehr Leute geben, wo diese Mauer kein motivierender Faktor war, sondern ein abschreckender Faktor. Und bei denen, ne, und bei dir war es ja dann auch ähnlich, dass du zumindest die Zeitinvestition nicht, keine Lust hattest, die zu bieten, was ich sehr gut verstehen kann. Und das ist einfach da dann, warum sollte es keinen einfachen Schwierigkeitsgrad geben, damit die Leute einfach das davon sehen können, was sie wollen. Finde ich super.
Ja, und so. Die Animationen und sowas, das ist halt der Grund, weshalb das genau dieses da, wenn du jemanden so mehrfach auf die Brust schlägst und der dann zu Boden fällt, das ist, ich glaube, so gut habe ich das tatsächlich noch nicht umgesetzt gesehen für Martial Arts Moves in Videospielen.
Das ist, wir hatten es ja gelivestreamt, ne, und du warst, man macht das erste Mal und ich glaube, alle auch vor ihren Bildschirmen sind so, holy shit, das erwartest du gar nicht. Du hast das Gefühl, du siehst dann so ein Batman-artiges Ding, weißt du, wo du halt einzelne so coole Schläge hast, aber das ist sich so
selten anfühlt sich ein Spiel schon beim Zugucken so gut an.
Exakt. Du kannst total den Flow spüren, den du selbst als Spieler dann auch spielst.
Ich habe im Februar noch King of Fighters 15 gespielt. Mhm. Den neuen Release von King of Fighters war für mich so ein bisschen der Einstieg in diese Reihe. Hat mich leider auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich darauf gefreut, bin aber nicht so richtig reingekommen in dieses Kampfsystem. Es hat bei mir nicht so sehr gezündet. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an meinem Arcade-Stick lag oder so. Aber bestimmte Eingaben haben nicht so gut funktioniert. Mhm. Vielleicht lag es auch an der PS5-Version, weil die PS5-Versionen von Fighting Games haben ganz oft deutlich mehr Input-Delay als die PS4-Version, was total scheiße ist, und auch noch mal mehr als die PC-Version. Und es hat aber auch darüber hinaus kaum nennenswerte oder, naja, es hat ziemlich viele Arcade-Endings für die ganzen Charaktere und für die ganzen Charakter-Kombis, und die sind teilweise auch wirklich niedlich, aber du musst dich dafür halt mehrfach durch den Arcade-Modus grinden, und das ist dann sehr samey die ganze Zeit. Und da habe ich mich nicht sonderlich motiviert gefühlt, das zu machen. Und online habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich, also es ist heute bekannt, dass King of Fighters 15 kein gutes Matchmaking hat, dass das Matchmaking sogar als broken gilt. Es gab sogar eine ganze Zeit eine Seite, die gibt es, glaube ich, immer noch. Ist King of Fighters 15 Matchmaking still broken.com? Ich glaube, so in die Richtung
ging das. Ich gucke mal nach.
Und das hat sich bei mir zumindest so geäußert, dass es sich anfühlte, als ob ich ausschließlich gegen Leute gekämpft habe, die das Spiel schon, also die mit King of Fighters schon Veteranenerfahrung hatten. Ich habe selten in einem Fighting Game zu Release wohlgemerkt, wo man ja meinen sollte, dass die ganzen Anfänger noch dabei sind, so viel aufs Maul bekommen. Und ich weiß, dass ich erstmal reinkommen muss in das Spiel und sowas, deswegen so mit einem gewissen Grad rechne ich damit, aber das war unverhältnismäßig. Das hat einem dann auch so ein bisschen den Spaß verdorben.
Ich kann bestätigen, dass diese Website genauso heißt, wie du gesagt hast, und die Antwort immer noch mit einem roten Ja am Anfang steht. Am 3. Juni gab es ein, ein SNK-Account offizieller auf Steam, im Steam-Forum eine Umfrage geteilt zum Matchmaking, die man ausfüllen soll. Also sie scheinen sogar immer noch in der Problemfindungsphase zu befinden. Ist das denn?
Ja, ist weird.
Das ist ja insane. Wie kann das denn sein? Also es geht darum, dass man wirklich niemanden findet oder mehr als 30 Minuten oder an die 30 Minuten warten muss.
Ja, genau. Also da ging es vor allem um diese Art von Probleme. Bei mir war es ja wirklich dieses, okay, mit welchen Leuten ich zusammenkam.
Ja.
Und da hatte ich vielleicht auch einfach Pech. Oder es liegt einfach daran, dass nur die Veteranen das Spiel gekauft haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das weiß ich einfach nicht.
Ja gut, aber wenn es eh broken ist, dann
es war aber auch nicht mein Hauptproblem mit dem Spiel.
Ja, genau. Wenn es halt allein so eine Verzögerung macht es natürlich schwierig, so ein Spiel dann zu genießen.
Ist aber was total genau. Also das ist natürlich wirklich was objektiv beschissen ist, aber der Rest war eher so ein subjektives Ding. Manche Fighting Games zünden einfach nicht. Und King of Fighters 15 war zumindest bei diesem ersten Versuch eins davon.
Apropos zünden nicht. Ich habe im Februar versucht, Lost Ark eine Chance zu geben. Und
ich habe es auch versucht.
Da gedacht, ja, nee.
Brauche ich nicht. Ich finde dieses System aber auch blöd von wegen, hier, du startest deinen Charakter, du hast sofort Moves, die aussehen, als ob du die Erde komplett niederbrennen könntest, und du hast quasi keine Power-Progression.
Ja, ja.
Zumindest keine so optische, gefühlte Power-Progression, dann nur in den Zahlen und so. Und dann hat es halt eine Story, die super dumm ist, und weiß nicht, ich konnte das nicht so richtig. Das hat sich gut angefühlt, Aber ich kann da nicht länger spielen als ein, zwei Stunden
ich
und dann
glaube, wenn ist mir das zu viel. Davon eine Konsolenversion gäbe, die ich auf der Couch mit meiner Partnerin spielen
könnte. Ja, sure, wenn das so ein eine Ding. Durchspielbare Kampagne ist, ne, im Koop, ja, ist es auch, ja. Aber dann hat es ja noch diesen ganzen MMO.
Nee, da bin ich überhaupt nicht interessiert dran, aber
da bin ich auch nicht interessiert
dran. Angefixt bin ich dadurch, dass ich halt viel Positives über die Kampagne gehört habe, ja. Dass sie halt cool inszeniert sei. Und das würde ich gerne sehen, aber also dadurch, dass das ja ein Spiel ist, was du sowieso direkter steuerst als so ein Diablo zum Beispiel, weil du ja deine Fähigkeiten einfach auf der Tastatur ja liegen hast, fest, und es ist halt, es fühlt sich ein bisschen direkter an als Diablo oder andere Spiele dieses Genres, aber dadurch fühlt es sich für mich auch so an, als ob ich das lieber mit dem Controller spielen würde und mit der X-Taste einfach angreifen würde, und ich habe jetzt ja, habe ich ja auch schon im Podcast, im FM-Podcast drüber geredet, mit Lucy mehrere Action-RPGs RPGs auf der Konsole im Koop durchgespielt, und da hätte ich Bock drauf, aber PC-Version hat mich auch nicht anfixen können. Es erschien im Februar ebenfalls es erschien endlich zum ersten Mal Cyberpunk 2077. das war der richtige Release, kann man glaube ich sagen, wo dann auch die Sachen nochmal groß gepatcht wurden und wo dann halt die Next-Gen-Version herauskam, was ich immer noch insane finde, wie es auch niemanden mehr interessierte.
Nee,
nicht so wirklich. Ich bin fest davon ausgegangen, also da habe ich gar keinen Zweifel dran gehabt, dass wenn es dann fertig kommt und die Next-Gen-Version kommt, dann wird es nochmal einen Riesendiskurs einfach so geben und so, ah, cool. Aber es war nicht so, dass Leute enttäuscht immer noch waren oder es gab einfach keinen Diskurs darüber. Niemanden hat es mehr interessiert.
Zumindest keinen allgegenwärtigen.
Genau, großen, nicht so, wie man das sich erwarten würde von was Cyberpunk 2020 mal war.
Ich glaube, auch da wird Elden Ring nicht geholfen haben.
Denk
weil
ich
Elden Ring war dominierend.
Ja, das war auch eine Woche vor Elden Ring. Steht bei mir immer noch ein bisschen auf der Liste. Lustigerweise, ich hatte erst irgendwie vor anderthalb Wochen mit einer Freundin gequatscht, die auch durch alle Genres sich so ein bisschen spielt und die in Cyberpunk auch wegen so der Marketing einfach interessiert war, die auch wirklich so, die so meinte, das ist ja gar nichts, die Story ist ja gar nichts.
Es ist wirklich, also in der Story habe ich noch am ehesten so einzelne Charaktere gefunden, an denen ich mich festhaken konnte, aber durchgespielt habe ich es ja dann auch nicht, weil mir das dann auch, ich habe es dann weitergespielt, nachdem ich im Podcast damals drüber geredet habe, aber dann hat es mich irgendwann auch verloren.
Ja.
Und spielerisch gibt mir das Spiel halt echt nichts.
Ja. Und mir geht's da auch mittlerweile genauso bei Destiny, muss ich leider sagen. Da hatte ich ja auch öfter drüber geredet, dass da, wie heißt es, Witch Queen erschien, was halt ein großes Ding ist und war.
Was mochtest du?
Ich mochte dich ja auch. Also, ich hab's halt nie durchgespielt. Das ist der erste Destiny größere, also diese DLCs von 1 und 2, die zähle ich so als ferner liefen. Aber das war der erste große Add-on, das ich nie durchgespielt habe. Einfach weil ich mich ja immer schon, nicht immer schon, sondern seit Bungie diese IP selbst managt, so mit der Progression einfach so durchkämpfen musste, weil das ja übelst jetzt einfach mit Microtransactions durchsetzt ist und vor allen Dingen übelst mit FOMO-Mechaniken. Es ist ja komplett einfach nur noch Seasons und das ist nur noch dann erhältlich und außerdem haben wir hier eine Währung, womit du diese Währung holst und dann musst du diese Währung sammeln, damit du dann die andere Währung gegen diese Währung austauschen kannst und vielleicht bekommst du dann am Ende, nachdem du 37 Guides gelesen hast, eine neue Rüstung, die du nicht siehst, weil du in einer Ego-Perspektive spielst. Und das fand ich alles super scheiße. Also die Destiny 1 und 2 Sache, da gibt's so viel, was ich scheiße fand. Aber immerhin war es einfach, hier ist das Spiel, du spielst das. Und das ist dann vielleicht nicht so gut, wie du das erwartet hast. Aber es ist halt einfach das Spiel. Und jetzt, alle 6 Monate wird ein anderer Teil des Spiels einfach entfernt, den du nicht mehr spielen kannst. Keine der Kampagnen ist mehr da von vorher. Die Forsaken-Kampagne wurde mit dem Release von Witch Queen jetzt entfernt. Es ist insane. Es ist absolut insane, was Destiny dieser Tage ist. Und obwohl Witch Queen dann dieser Sprung nach vorne sein soll, wo sie ja sagten, hier ist eine richtige große Kampagne, die mit Halo konkurrieren soll. Ich habe sie legit einfach nicht weit genug gespielt, um das jetzt wirklich definitiv bestätigen zu können. Das, was ich gesehen habe, war cool. Aber ich stoße da ganze Zeit an auf so viel Gegenwehr. Und es ist immer so prägnant in your face, dieses ganze Geschäftsmodell. Da bin ich einfach.
Vielleicht gefällt dir dann eines von Sonys nächsten Games as a Service-Spielen besser.
dadurch, dass Bungie ja auch dann so leitende Hand da über alles halten soll, ne? Die wurden ja gekauft, damit sie dann ja auch dieses Service of wie haben sie das genannt? Games of Excellence, was weiß ich. Da soll ja Bungie dann auch federführend so die Hand drüber halten. Oh, weia du. Da habe ich alles gar keine Interesse dran. Ich fände es sehr lustig,
wenn das nächste Games as a Service Spiel auch ein Sci-Fi-Shooter wird.
Naja, das nächste Games of Service Spiel wird Last of Us 2, dieses Factions-Ding. Ja, das wissen wir ja.
Aber ich meine, das ist auch. Bungie arbeitet das gesamte Studio
Bungie an Destiny? Nein. Bungie arbeitet jetzt schon länger mit, ich glaube, es ist Tencent, an einem großen neuen Projekt. Das ist schon seit 2-3 Jahren. Und die arbeiten zusätzlich auch an noch etwas. Eigentlich war das Gefühl schon seit so 2-3 Jahren, dass die sich von Destiny so ein bisschen loslösen, weil sie haben ja auch den kompletten weiteren Plan. Es kommen ja noch 2 Add-ons, glaube ich, und da haben die auch schon mit Namen angekündigt, was ich so noch nie gesehen habe, was ich aber auch cool fand, und wo sie dann sagen, das ist das Ende dann der Geschichte und es wird auf jeden Fall noch weitergehen, aber man hat schon das Gefühl, okay, früher war bei Bungie Destiny, jetzt wird Bungie ein bisschen mehr. Und da bin ich weiterhin gespannt drauf, weil gameplaymäßig ist das immer noch alles über allem Zweifel erhaben, und Bungie hat spielmechanisch seit Halo 1 kein einziges nicht großartiges Spiel produziert, finde ich. Deswegen bin ich da interessiert dran, aber alles andere an Destiny lässt mich nur mit den Kopf schütteln.
Ja, als Neueinsteiger hat man es ja eh schwer, weil die ganzen Sachen fehlen.
Yep. Ja, also nein, du kannst da nicht neu einsteigen, und also, du kannst halt neu einsteigen und dann einfach versuchen, ich spiele das, was jetzt im Spiel ist. Du kannst ja literally nicht mehr nachholen, was vorher passiert ist. Und dass du auch, weißt du, dass ich immer, wenn ich dieses Spiel dann alle paar Wochen und Monate mal starte, immer eine neue Cutscene automatisch startet, weil eine neue Season losging, die dann eine neue Prämisse hat, wodurch dann die CG oder diese inszenierte Cutscene, die zu dieser Season passt, die auch dann immer schon auflöst und weitererzählt, wo ich gerade aktiv bin. Mhm. Das ist einfach, doof.
Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sind wir damit durch mit dem Februar?
Wir sind durch mit dem Februar, ja.
Genau, okay. Im März war, glaube ich, eines der ersten Sachen Gran Turismo.
Am 4. März, ja.
Genau, und Gran Turismo 7 ist ein Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte und das ja ab und zu dann nochmal angeschmissen habe. Versauert wurde es dann so ein bisschen von Polyphonies Geschäftspraktiken über die Art und Weise, wie sie da mit dieser Ingame-Währung und dem Bezahlmodell umgehen und noch mehr Geld aus ihren Kunden rausquetschen wollten und das dann verbessern wollten, und dann haben sie aber doch wieder irgendwas dazwischen geschoben, was nicht so cool war. Ich habe es jetzt nicht mehr genau exakt verfolgt, aber das hat so ein bisschen geschmälert, obwohl es ja auf mein Spielerlebnis gar keinen Einfluss hat, weil ich spiele das Spiel ja nicht so, dass ich jetzt ein bestimmtes Auto haben möchte. Ja. Ich will ja einfach nur die Rennen spielen und habe da meine Freude dran, und das, was ich da gespielt habe, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, aber es gibt halt so dann das und noch so ein paar Kleinigkeiten, wie das es einfach keine gute Außenperspektive gibt für ein fucking Rennspiel in 2022. Das finde ich fast schon peinlich. Das Spiel möchte aus der Ego-Perspektive gespielt werden, ich weiß. Ja, es möchte eigentlich aus der Cockpit-Perspektive gespielt werden, als Simulationserlebnis. Aber das muss ja nicht heißen, dass man so eine super sich langsam anfühlende Außenperspektive reinmacht. Nee. Das verstehe ich gar nicht.
Ich muss sagen, also für mich war es eine Enttäuschung, weil das ist die Progression. Ich finde die Progression einfach schlimm. Ich finde alles, mit diesen Menüs zu interagieren, ist alles davon ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja. Wenn ich auf der Rennstrecke bin, ist es immer cool. Dieses Spiel fährt sich hervorragend und es macht super viel Spaß, mit diesen Autos durch die Gegend zu fahren. Aber das Spiel ist darum aufgebaut, dass du immer eine bestimmte Art von Autos in jeder neuen Klasse, die du gerade in dieser Kampagne in Anführungszeichen fährst, sagen sie, okay, jetzt musst du dieser Klasse von Auto benutzen. Aber die sollte auch mindestens so geupgradet sein. Das heißt, das Spiel ist komplett darum aufgebaut, dass du immer neue Autos upgradest und immer wieder upgradest. Und das ist absolut unübersichtlich und nervig, weil du ständig
im das Upgrade-System
zurück muss und dann wieder dahin, und du hast auch keine einfache Übersicht darüber.
Genau.
Du kannst nicht einfach vergleichen, was gerade los ist.
Das Upgrade-Menü mag ich tatsächlich auch nicht. Dieses generelle Menü und so, das finde ich ist schön spleenig auf eine Art, die ich sehr sympathisch finde.
Aber steht voll im Weg mit der Interaktion von allem. Es ist schön und spleenig, aber wenn ich einfach Sachen machen will, dauert alles lange. Alles dauert lang. Ich kann nicht schnell irgendwo hin. Es geht einfach nicht.
Es könnte auf jeden Fall eine ganze Ecke snappier sein, gerade wenn man irgendwo rausgeht und dann gibt es erstmal eine Schwarzblende und dann muss erstmal wieder das geladen werden und so. Da würde ich dir auf jeden Fall
zustimmen. Wenn du jedes Mal, du fährst ein Rennen nach dem anderen. Das ganze Spielprinzip ist, du fährst ein Rennen, du wählst das nächste Rennen aus, startest das Rennen, wählst das nächste Rennen aus, dann willst du ein neues Auto, upgradest das nächste Rennen, nächste Auto. Immer, wenn du ein Rennen beendest, geht das Replay los und der Button ist nie. Dann musst du aus dem Replay raus und der Button ist dann nicht auf Weiter, sondern der Button ist irgendwo anders, der das Replay, glaube ich, wieder startet oder so etwas. Und immer ist eine Schwarzblende. Das dauert alles so fucking lange und ist so nervig. Das ist, also für mich fühlt sich Gran Turismo halt voll wie diese Nummer an von, ich habe noch nie ein Videospiel gespielt. Es fühlt sich für mich so an, als ob halt dieser Mann Gran Turismo-Spiele entwickelt und Gran Turismo-Spiele spielt, aber er würde niemals ein anderes Spiel mit dem Arsch auch nur angucken und irgendwie sich angucken,
glaube,
wie vielleicht
Menüs so
funktionieren können. Ja, ich glaube nicht, dass Yu Suzuki heißt er, glaube ich, ne?
Nee, Yu Suzuki ist Shenmue.
Shenmue, aber ist der gleiche Art von Typ, deswegen habe ich das gleiche Gefühl. Wie heißt
Ich habe seinen Polyphony-Chef? Namen leider gar nicht.
Aber ich habe das Interesse, also ich glaube, er hat wenig Interesse an Videospielen, er ist halt ein Automann. Und ja, das finde ich alles nervig. Ich finde das ganze Ding von wegen, dass die ganze Progression um diese Roulette-Tickets geht, die aber total jämmerliche Belohnungen nur ausspucken ständig, dass du Autos in einer FOMO-Art kaufst, wo du die nicht mehr erhältst, oder wo das Spiel sagt, jetzt ist für 2 Tage dieses Auto erhältlich und jetzt wieder nicht mehr, dass die Autos fucking teurer werden, wenn sie im echten Leben teurer werden wegen Inflation. Alter, bist du bekloppt? Das ist doch, wer kann, also.
Aber was für eine schöne Fantasie da verwirklicht wird, Robin.
Gibt es eine Person auf der Welt, die sagen würde, oh, das ist etwas, was ich haben wollte?
Kazunori Yamauchi
würde dem
wahrscheinlich zustimmen. Ich glaube schon, dass er Videospiele mag. Ich glaube halt nur sehr spezielle.
Ja, also das sagt mir alles. Also fast nichts in diesem Spiel sagt mir zu, was nicht aus dem Fahren des Autos besteht, bis auf das Intro, das sensationell dumm ist, und die körperlosen Köpfe von Stockmodels, die da rumfliegen. Und das wiederum mag ich halt einfach, weil ich es so schlecht finde, dass ich lustig finde. Dass diese ganzen Dialoge darüber passieren, dass nicht vertonte Leute. Oder sind die vertont?
Nee, sind nicht vertont.
Nee, die sind. Aber manche Leute sind doch vertont. Nee. Sind die vertont, wenn die.
Nicht gesprochen.
Auch nicht, wenn diese. Wenn die Macher der Autos dir was über das Auto erzählen?
Nee, auch nicht. Das ist nichts vertun.
Ja, das finde ich insane. Und dann hast du diese Stockmodels, die da drüber. Das finde ich so spleenig, dass ich es wieder irgendwie amüsant finde. Aber der Rest, da würde ich wirklich, ey, lass mal irgendjemanden da drüber fegen, der ein anderes Rennspiel in den letzten 10 Jahren gespielt hat. Lass das Forza-Team einmal über die Menüs drüber bürsten.
Nee, ich will ja nicht, dass Gran Turismo so wird wie Forza eigentlich.
Nee, soll es ja auch nicht, aber es soll gerne funktional sein, auf eine Art und Weise, wie es für mich gerade nicht funktional ist. Und das, deswegen für mich eine Enttäuschung wirklich leider.
Nee, eine Enttäuschung ist es für mich nicht. Da so hoch war jetzt meine Erwartungshaltung nicht an das Spiel. Aber ich finde einfach super schade, dass wir dieses neue Gran Turismo haben, Gran Turismo 7. Und es hatte eigentlich eine ganz gute Welle geritten, wo Leute doch sehr angetan waren von dem Spiel. Und das dann selber so ein bisschen kaputt zu machen mit dem Top-Up on PlayStation Store. Hol dir hier noch ein paar Credits dazu. Und hier sind die Preise von unseren Autos. Und dieses Auto kannst du jetzt nicht mehr haben. Und dieser ganze.
Das, was du dir in alten Gran Turismos spielen konntest, bräuchte jetzt 20-fache Zeitinvestition.
Das ist absoluter Schwachsinn.
Ja, also die Community ist sehr im Aufruhr um Gran Turismo. Mift. Eben wegen diesem, wegen diesem Roulette-System und dem allen.
Auch das Roulette-System ist auch so dumm.
Ja, also ich habe gerade mal den Reddit nochmal aufgemacht, weil ich ein paar Tage her ist, dass ich jetzt mal geguckt habe und einer der ersten Threads ist, sollen wir Roulette Mecha-Threads bannen, weil das halt hauptsächlich das Forum ist.
Weil es sich halt scheiße anfühlt. Es wird dir durch die Animation suggeriert, dass eine gleiche Chance besteht, alle diese Dinge zu kriegen. Dem ist aber nicht so. Mhm. Es ist im Hintergrund ein ganz anderes System und deswegen kriegst du so oft das, was am niedrigsten wert ist, weil die Wahrscheinlichkeit eigentlich am höchsten ist, das zu bekommen.
Wenn du so ein Relais-System machst, dann musst du wirklich, finde ich, den Vorzweifel gehen und mir einfach alle 20 mehr. Also da ist es, das ist ja eine andere Kritik, dass du zu viel kriegst, aber wenn ich die Wahl habe.
Forza ist komplett in die andere Richtung gekippt. Das ist sehr, sehr lustig, aber es ist auch so ein Glücksspielrepräsentation.
Aber da kriegst du allein schon dadurch, dass deine Roulette oft so 3 Dinge gleichzeitig sind, dann kriegst du vielleicht ein T-Shirt und eine Kappe, aber wahrscheinlich kriegst du auch irgendwie ein 2 Millionen Euro Ferrari.
Mein Vorschlag wäre gar kein Roulette. Warum brauchen diese Spiele so eine Glücksspielrepräsentation?
Naja, aber es ist so ein Videospiel. Mhm. Hey, wie sollst du sonst neue Sachen freischalten? Thomas Wilding, ich verstehe gar nicht, was er gerade sagt. Ja. Wir sind im März, ne? Ja, dann hilft dir nichts, muss ich über Elex reden. Elex 2 war auch eine Enttäuschung. War
wirklich viele Enttäuschungen in diesem
Jahr. Ist es wirklich so? Und ich glaube auch deswegen ist das so das Gefühl, dass so wenig erschienen ist, weil das, worauf man sich gefreut hat oder das, was dann am Anfang cool wirkt, dann so wie so ein nasser Furz irgendwie so einfach entweicht und dann halt man sich nicht mehr dafür interessiert. Und das gilt auch ein bisschen bei Elex 2, weil Elex 2 halt exakt nochmal das gleiche ist wie Elex und sich auf den ersten Blick in keiner Form weiterentwickelt hat, aber auch in Aspekten einfach weniger interessant ist. Der Plot ist weniger interessant, die Quests sind ein bisschen weniger interessant, die Geschichte habe ich gerade schon gesagt, die Vertonung ist weird. Also ich war in Elex war ich die ganze Zeit so weird, dass es so manche Momente gibt, wo Englisch irgendwie cooler wirkt. In Elex 2 ist jeder einzelne Satz, den jeder sagt, in Englisch besser, auf Englisch besser. Aber nicht nur die Vertonung, sondern auch die Übersetzung. Wie kann denn die englische Übersetzung des deutsch geschriebenen Textes besser sein als der deutsch geschriebene Text? Da bin ich wirklich enttäuscht von gewesen. Auch diese ganze Sache von, wir haben jetzt die gleiche Spielwelt nochmal, aber ein bisschen verändert, aber nie wirklich interessant. Auf eine interessante Art. Mhm. Das fand ich immer noch cool genug, weil es halt so viel auch. Also, Elex hat ja wirklich mehr mit so einem Spiel wie Elden Ring zu tun, als mit anderen Rollenspielen, weil es diese Art von. Es hat die gleiche Open-World-Mentalität. Das ist der Grund, warum Elden Ring so gut ankommt, ist, dass es halt die Open-World-Mentalität von so spleenigen, oft nicht gut spielbaren Rollenspielen nimmt und das in übelst perfektionierte Gameplay-Korsett packt. Ne? Von wegen, du läufst einfach hin und findest jetzt etwas hier, anstatt Dinge abzuarbeiten. Aber Elex 2 ist wirklich. Also, wenn wir sind jetzt wirklich an einen Punkt angekommen, wo THQ Nordic den bitte mal 20,50 € rüberschieben muss oder Embracer muss.
Das liegt nicht am Geld.
Muss den, also natürlich liegt es am Geld. Die machen ja immer seit Jahren mit dem immer gleichen Budget das immer gleiche Spiel. So.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht auch hätten mal sagen können, wir ändern jetzt mal ein paar Sachen.
Naja, aber aber ein paar Sachen ist das zum Beispiel, du machst ja nicht einfach so eine neue Engine. Nutzt auch nicht einfach so eine neue Engine, wenn du halt alle paar Jahre das neue Spiel entwickeln musst. Du brauchst nicht
zwingend eine neue Engine, um interessante neue Sachen zu machen oder spannende Quests zu schreiben.
Nee, dafür natürlich nicht, aber also was ich, das habe ich jetzt nicht gut erklärt, was ich damit jetzt wirklich konkret meinte, mit dem, wir müssen jetzt mal 2,50 € geben, damit meine ich wirklich das Aussehen und die Engine, weil das wirklich antik mittlerweile aussieht. Ja, okay. Und natürlich hat, und Piranha Bytes ist jetzt auch kein Powerhouse des Art Designs, wo du sagst, wow, diese, immerhin ist diese Struktur.
Diplomatisch aus.
Das heißt, da hast du dann so ein bisschen das Technische und da hast du dann nur die Gamester, die dann halt sagt, hier war ein guter Lichteffekt, deswegen hat es auch positive Aspekte. Aber das sieht wirklich aus wie Scheiße heutzutage, das kann man nicht anders sagen. Da bin ich wirklich drüber hinweg
mittlerweile. Empfehlung nochmal an den Podcast mit Lena und dir, den es auch bei uns hier bei On Topic gab, müsste ein paar Wochen zurückgehen, aber schaut mal in die Übersicht.
Ja, das ist es auch zu Elex.
Genau. Okay, Elex, soll ich mal wieder was bringen?
Gerne. Ich hab auch einige Sachen für März, aber
Stranger of Paradise war im März wohl.
Gerade habe ich gerade erst wieder dran gedacht, tatsächlich, wegen dem Trailer, wegen dem DLC. Der DLC hat einen ersten Trailer bekommen. Das heißt, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Trials of the Dragon.
Okay, habe ich noch gar nicht mehr angeguckt, aber klingt jetzt auch nicht so spannend.
Also ist es, glaube ich, einfach wirklich eine neue Story-DLC, ein Sequel-Story-DLC.
Story-DLC, wirklich? Ja, okay, so. Dann fände ich es vielleicht doch spannend.
Man sieht zumindest Cutscenes.
Ich hatte mit dem Spiel deutlich mehr Spaß, als ich dachte, dass ich habe, weil ich da ja wirklich, ich habe die Story durchgespielt und dann danach noch das Endgame ein bisschen gegrindet, um diese zusätzlichen Klassen freizuschalten, die es noch gibt, weil das ist mein Lieblingsfeature an dem Spiel, dieses Klassen- und Kampfsystem damit gebunden. Weil ich daran wirklich Freude hatte, diese ganzen Sachen zu entdecken und zu sehen, wie sie diese Final Fantasy-typischen Klassen in dem Team Ninja-Action-Spiel dargestellt haben. Und dann die Cutscenes, die es gab, von denen ich gerne eigentlich noch mehr gehabt hätte, sind halt hilarious. Ich finde das immer noch verrückt, dass wir Stranger of Paradise bekommen haben und dass das so ist, wie es ist, mit dem Twist, den es hat, den man schon von Anfang an wusste. Das finde ich so lustig.
Das Einzige, wo ich wirklich da widersprechen würde, ist, dass die Cutscenes halt hilarious sind, weil ich finde, die Cutscenes sind zu 80% öde, weil nichts passiert und Gegner einfach, Charaktere halt dastehen und nie über nichts reden und einfach halt sagen, wir machen jetzt das, okay, wir machen jetzt das und dann hast du einmal in jeder Stunde diese lustige Cutscene in meiner Wahrnehmung sind so gehabt.
Gebündelt,
Weil das habe ich auch das Gefühl,
wenn ich. Es ist jetzt nicht durchgezogen durch das Spiel, dass du die ganze Zeit
Cutscenes hast. Es gibt so einen Internetdiskurs, der entstanden ist, wo halt der Hauptcharakter Jack als dieser wholesome, überraschende Typ so dargestellt wird, weil der halt einmal halt irgendwie sagt, oh, du, er reagiert so pissig auf eine Nebencharaktere und er sagt so, warum bist du denn so pissig? So, sorry, ich bin einfach so. Und das Feiern da wurde dann sehr abgefeiert und das wird dann so, also ich finde, dieses Spiel wird allgemein ein bisschen überhöht in seiner Präsentation, in seiner Deadly Premonition-Artigkeit. Okay. Deadly Premonition ist ein Spiel, wo du jede Katze.
Das habe ich nicht so wahrgenommen.
Ja, genau. Das ist auch, da muss man auch wieder sagen, das ist wieder diese altbekannte, je nachdem, in welchen Reddit-Thread du guckst, ja, hast du da eine andere Wahrnehmung. Ja. Und da kann ich nicht sagen, das ist die allgemeingültige Einschätzung. Aber ich habe, ne, bei Deadly Premonition kannst du gefühlt jede einzelne Katze anmachen und wahrscheinlich würde dann jemand sich denken, what the fuck is this? Mhm. Und in Stranger of Paradise kannst du sehr viele anmachen, wo du einfach denkst, das ist ein Rollenspiel. Das ist eine japanische Rollenspiel-Cutscene, wo jemand darüber spricht, dass er den Orb der Dunkelheit finden will, aber leider nicht gefunden hat. Gucken wir mal in den Dschungel der Weisheit. Vielleicht liegt der jetzt da. Aber ich finde, ich war auch positiv überrascht vom Spiel. Ich dachte, das wird der größte Scheiß. Auf eine lustige Art zwar, aber nichtsdestotrotz der größte Blödsinn. Und es ist viel besser, als ich da gedacht hätte.
Es ist aber immer noch Blödsinn.
Es ist immer noch absolut Blödsinn.
Es hat immer noch nicht unbedingt gutes Level-Design oder
nein,
sowas.
Nein, furcht. Es hat das Level-Design ist mit Abstand das schlechteste, ja, am Spiel, würde ich sagen. Noch schlimmer als die Technik, die furchtbar ist, aber ich würde sagen, das Schlimmste ist wirklich das Level-Design. Aber das Kampfsystem ist echt cool. Und das Progressionssystem vor allen Dingen ist echt cool. Mhm. Sie haben es echt gut geschafft, so ein spammigeres Dark Souls zu machen. Eines, was nicht so sehr darauf ausgelegt ist, dass jeder Move irgendwie sitzen muss und jede Ausweichmove, sondern hier habe ich dann durch diese tolle Progression meine Zauber irgendwann freigeschaltet und dann habe ich zwar immer noch dieses Kampfsystem, aber ich kann da auch echt sehr gut mich einfach durchschnetzeln.
Ja, man kann sich sehr durchbrute-forcen und
richtig,
man kann sich auch so leveln, dass man einfach viel, viel stärker ist als
richtig,
die Gegner.
Richtig, das habe ich gemacht. Das hat sich super angefühlt.
Das fühlt sich wirklich toll an, die Gegner zu überwältigen, weil,
ja,
die Zauber dann auch so cool aussehen teilweise.
Ja, mit diesem Ultima-Zauber, den dann aufzuladen und dann einfach in den letzten Stunden nur noch damit alles immer wegzumähen.
Das Zaubersystem selbst ein bisschen komisch ist.
Aber es ist cool. Also ich muss sagen, das hat mich aber auch positiv dann überrascht, wie spielbar das dann halt war. Weil in der Demo,
ja,
dachte ich so, was ist das denn?
Ja.
Das hat dann doch ganz gut funktioniert. Ja, aber ich war wirklich ein bisschen enttäuscht von der Geschichte. Die war dann nicht so durchgehend
so
unterhaltsam, wie ich dachte. Das Ende ist super cool in seiner Scheißigkeit. Also es ist wirklich so dumm, was da erzählt wird. Es ist so dumm und auch schlecht. Es ist so schlecht geschrieben. Wirklich, die Dialoge sind so peinlich, aber auf eine Art und Weise, wie ich es wieder wertschätzen kann.
Ich liebe das ein bisschen. Ich liebe auch Jack so ein bisschen. Ich fand das, da waren ein paar Sachen dabei, mit denen ich dann auch nicht mehr gerechnet hatte bei der Story. Ja, aber genau, das viel mehr ist Stranger of Paradise dann auch nicht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass das eine spielerische Offenbarung ist oder so, aber gemessen an der Erwartungshaltung. Ich möchte aber immer noch feststellen, dass vorher geleakt war, dass es ein Final Fantasy geben soll von Team Ninja und die Vorstellung davon noch eine deutlich spannendere ist als das, was wir hier bekommen.
Ja.
Das hier ist etwas, von dem wir nicht wussten, dass wir es wollten, aber diese grundlegende Vorstellung, so ein Souls-like oder Neo-like oder Ninja Gaiden-like mit Final Fantasy
mit
zu bekommen, sodass es auch wirklich genau episch ist und die coole Charaktere hat und sowas, das wäre immer noch schön.
Ja, das ist rätselhaft, wie dieses Spiel so wurde, wie es wurde. Es ist so schade, dass in der japanischen Spielindustrie es so wenig Strukturen gibt, die dann auf Making-ofs hinauslaufen, auf Leaks, weißt du? Dass es den Jason, den japanischen Jason Schreier so wenig gibt, wie es den europäischen Jason Schreier oder sehr viele andere Leaker oder Journalisten, die es mittlerweile auch gibt, die sich darauf fokussieren. Da hört man dann sehr oft dann nie wieder was von, es sei denn, die Entwickler reden da irgendwann selbst drüber. So
genau.
Wie Dragon's Dogma jetzt. Ich möchte gerne mal über Far reden, Tom. Das habe ich nämlich nie gemacht oder nur kurz gemacht, weil ich das im Livestream, haben wir es im Livestream gespielt? Ich glaube ja. Ja, auf der Series S haben wir gespielt.
Genau.
Ja. Und danach habe ich dann das erstmal nicht weitergespielt. Ich glaube, weil da dann tatsächlich anderes kam, halt sowas wie Stranger of Paradise, genau, das kam ja auch am 1.3. raus, also das kam kurz nach Elden Ring, am gleichen Tag wie Elex, kurz vor Gran Turismo, das war dann sehr, sehr beschäftigt und das habe ich endlich mal nachgeholt jetzt auf der Series X und ich fand's okay, ich fand's nicht mehr, also ich fand's gut, aber es ist einfach wirklich exakt nochmal das Gleiche, nur halt im Wasser. Und das ist manchmal einfach auch ein bisschen nerviger als der erste Teil, weil du halt viel mehr 3D-Space, dass du hoch und runter tauchen kannst, natürlich hast. Du hast im ersten Teil bist auf Land unterwegs und kannst ja nicht einfach hochfliegen. Deswegen bist du sehr viel zentraler.
Es ist trotzdem noch auf einer zweidimensionalen Ebene, oder?
Es ist immer zweidimensional, okay. Ja, genau. Also es ist eine 3D-Grafik, aber zweidimensionales Gameplay, immer noch links oder nach rechts. Es hat 3D-Elemente in dem Sinne, dass du auf deinem Schiff ein Segel ausfahren kannst und das Segel geht dann halt in das Bild hinein, ne? In das 3D-Bild hinein und du kannst dann da irgendwelche Klippen oder sowas haben, wo es dann dran stoßen kann und dann so dadurch wieder eingeklappt wird. Also es hat so ein, zwei 3D-Elemente, aber im Kern ist es ein 2.5D-Spiel, wie du es nennen würdest. Und halt, wie gesagt, im Kern wirklich eigentlich nochmal so ziemlich exakt das Gleiche mit dem Wasserelement, was ich ein bisschen weniger cool fand. Aber es hat ein super cooles Ende. Wie es den ersten und den zweiten Teil am Ende zusammenführt, fand ich sehr, sehr, sehr nett. Fand ich mehr als sehr, sehr nett. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und hat das Spiel, also dieser Moment allein war es schon für mich wert. Und ansonsten war es halt immer wieder noch coole Aha-Momente, wo du coole mechanische Strukturen betätigst. Ich hätte es aber nicht unbedingt gebraucht und wenn es gekommen wäre, also wenn ich dieses Sequel schon bekomme, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie ein bisschen was anderes machen, ja. Wenn ich mir sowas wie Limbo zu Inside angucke, das ist auch ein sehr logischer nächster Schritt, der aber was ganz anderes mit dieser Art von Idee macht. Und ich meine jetzt nicht, dass sie in den Produktionswerten so krass nach oben hätten springen sollen, aber in irgendeiner Art und Weise in der Präsentation oder in dem Gameplay ein bisschen was anderes, das hätte ich mir schon gewünscht.
Kann ich sehr gut verstehen. Hab da selber auch nicht so den großen Bedarf empfunden, das jetzt auch noch zu spielen, aber ich hatte ja bei dem ersten Teil jetzt auch nicht das Aha-Erlebnis, das du damit hattest. Ich mochte das sehr gern, aber das hat dann auch gereicht.
Ja.
Brauche ich jetzt nicht noch ein Spiel von.
Nee, das ist da wirklich exakt das Gleiche nochmal im Kern.
Genau. Okay, wir hatten in dem Monat noch Kirby. Mhm. Kirby and the Forgotten Land. Habe ich tatsächlich immer noch nicht durchgespielt.
25. am Ende des
Monats, ja. Muss ich selber immer noch beenden. Aber das, was ich davon gespielt habe, mochte ich total. Super sympathischer Setup. War ein 3D-Kirby-Spiel, das auch so mit das beste Kirby-Spiel der letzten Jahre, das ich so gespielt habe, weil es nicht mehr ganz so egal war, was ich mache, jetzt auch nicht anspruchsvoll oder sowas, aber hatte einen schönen Abwechslungsreichtum und ich mag diesen Mouthful-Mode, diesen Vollstopf-Modus heißt er, glaube ich, im Deutschen, einfach sehr gern, weil sie dadurch diverse neue Spielelemente öffnen und das dann auch noch so bizarr inszeniert ist, dadurch, dass Kirby sich über Sachen drüber spannt und diese ganze Waddle-Dee-Dorf-Ausbau-Nummer finde ich halt toll, weil es alles so niedlich ist und es ist ein sehr goldiges Spiel.
Das stimmt. Ist für mich halt wegen seiner Koop-Erfahrung leider auch eine Enttäuschung des Jahres.
Der Koop ist nicht
ich hab's
das,
dann,
was man denkt, dass er ist.
Nee, ich habe bis ganz an den Anfang der zweiten Welt mit meiner Freundin gespielt, was wirklich nicht viel ist, einfach weil du als zweiter Spieler halt wirklich so ein Anhängsel, so ein fast schon Nintendo-typisches Koop-Anhängsel bist. Bisschen weniger
als aber halt nicht Kirby-typisches Anhängsel. Das ist das
Komische. Ja, genau.
Die vorher in den Kirby-Spielen, da hast du richtige, normale Koop-Spiele.
Ja, und, also, Multiplayer und hier ist es jetzt so, dass du ja als Kirby diese diversen Fähigkeiten hast, die Fähigkeiten deiner Gegner aufzusaugen und auch zu upgraden in deiner Heimatbasis und dann mit denen halt zu kämpfen. Und du als zweiter Spieler hast es einfach nicht. Du als zweiter Spieler hast einen Speer, mit dem du angreifen kannst und das du werfen kannst und das war's. Mehr kannst du nicht machen. Und diese ganzen Mechaniken sind dann halt aber ein bisschen darum aufgebaut, dass du diese Fähigkeiten hast und dass dann halt Kirby coole Sachen macht mit seinem Mouthful-Mode. Und das ist immer wieder das, worauf das Level hinausläuft, hinsteuert, diese Momente. Ja. Und diese Momente sind alles Momente, wo der Koop-Partner überflüssig wird. Wo der dann, der sitzt dann auf dem Mouthful-Mode-Kirby irgendwie drauf und kannst dann noch einen Speer werfen, was niemand interessiert. Und das finde ich echt ein bisschen schade, weil ich finde, das hätte sich so angeboten als richtig cooles Koop-Spiel. Aber das ist es. Das ist
ja, da hätte man es grundlegend anders designen müssen. Auch diese ganzen Mouthful-Mode-Passagen hätten ja wirklich anders designt sein müssen, wenn du da sinnvoll einen Koop machen würdest. Ich hätte eher gedacht, das ist dann so ein Ding, wo der Koop vielleicht gar nicht hätte
drin sein müssen. Ich weiß nicht, es wäre schon sehr viel gewonnen worden, wenn du einfach einen Kirby-Charakter spielen kannst, der die Fähigkeiten so aufnehmen kann wie der andere Charakter, der an den Upgrades teilnehmen kann, der an der Progression teilnehmen kann. Dann wären die Mouthful-Passagen immer noch nicht so gut spielbar, aber ich könnte halt irgendwas anderes immer noch machen. Aber jetzt
warum kann Kirby nicht, indem er Waddle Dee küsst, seine Fähigkeit geben?
Warum küsst sich überhaupt niemand mehr? Da müssen wir mal drüber reden. Die geben sich jetzt eine High Five, wenn die sich heilen. Stimmt. Fuck that. Vorher haben die sich immer einen Kuss gegeben.
Das kam auch noch dazu.
Ich war so wütend, dass ich Kirby nicht küssen durfte. Die Cuties.
Aber eine Enttäuschung ist bei mir nicht. Ich mochte das sehr gerne, aber wie gesagt, ich muss es noch durchspielen.
Ja.
Ich bin relativ am Ende des Spiels gewesen. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als ich durch die Liste gegangen bin, dass ich so dachte, oh stimmt, ich habe Kirby vergessen.
Ja.
das vergessene Land habe ich vergessen.
Thomas, es gibt noch ein Spiel, was ich nicht durchgespielt habe, leider. Und das ist Babylon's Fall. Ich habe das aber mehr gespielt, als das glaube ich, für 99% aller anderen Leute ging.
Müssen wir darüber reden, Robin?
Ja, schon. Es ist ein beredenswertes Spiel, weil
Robin?
Ist es. Weil es spielmechanisch nicht so scheiße ist, wie man das glaubt. Aber ist alles. Also, das Spiel kann nicht noch mehr torpediert werden durch seine eigene Progression und allem, was um das Gameplay herum passiert, als es das wird. Ich habe es nicht durchgespielt, wie gesagt. Aber ich weiß, dass das Kernkampfsystem erst freigeschaltet wird, wenn du es durchgespielt hast. Diese ganze Kampagne ist einfach nur ein Prolog, ein Tutorial, ein ewig währendes, bis sie dann mal so wirklich raus hier zeigen, worum es jetzt geht. Und bis dahin hast du aber immer wieder so. Also ich merke das Fundament, das da funktioniert. Dieses Fundament von, du kämpfst halt Platinum-typisch mit der Viereck- und der Dreieck-Taste, weil du ja zwei Waffen noch auswählst für jede dieser Tasten. Aber zusätzlich hast du auch L2 und R2, die noch zwei andere Waffen sind, die dann jeweils andere Moves haben. Ja? Also was du auf den Viereck oder auf L2 oder auf R2 legst, hat dann unterschiedliche Movesets und unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das ist super cool. Damit kannst du voll cool arbeiten und auch so ein bisschen einfach spammen, um zu gucken, was passiert. Und das ist gar nicht, also das ist wirklich nicht schlecht. Wird dann aber komplett torpediert dadurch, dass es nur genutzt wird, indem du durch die immer gleichen Level rennst, die dann zwar unterschiedliche Settings leicht haben, wenn du eine neue Ebene in einem Turm erreichst, aber auch nicht anders genug sind. Ein Storytelling, also Platinum war nie die meiste des Storytellings, aber das ist ein neues Low, mit den hässlichsten Motion-Comic-Passagen, was einfach nur die 3D-Modelle sind, die Garry's Mod-artig dastehen und dann so einen Swipe haben zu einem neuen Stand. Also sieht absolut furchtbar aus. Furchtbares Voice-Acting, das dann aber schon wieder lustig ist, dadurch, dass es so furchtbar ist. Und halt, wie gesagt, dieser Progression, die dann einfach um dieses Games-as-a-Service-Ding aufgebaut wird, wo alle optischen Sachen hinter der Premium-Battle-Pass-Währung drin sind. Und das ist alles scheiße. Und da steckt aber dann einfach dieses spielmechanische Ding hinter, wo ich voll sehe, hier ist das Platinum-Spiel versteckt. Hier ist das Platinum-Spiel, was es vielleicht sogar mal war. Keine Ahnung.
Ja, sah in den ursprünglichen Trailern sehr anders aus.
Ja, und das ist total depressing. Deswegen schon beredenswert, wie ich finde. Und sie haben es eben noch nicht aufgegeben, ne? Sie haben jetzt ich glaube, das ist die zweite oder die dritte Season verschoben, bis auf Weiteres, und wollen da diverse Änderungen dann umsetzen. Sie haben ja auch optische grafische Umsetzungen schon umgesetzt, wo der Filter auch nochmal nach Release deutlich zurückgefahren wurde.
Achso, dann nochmal?
Mhm, die haben das noch weiter dran gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh.
Vielleicht irre ich mich da gerade auch, aber wenn ich mich richtig erinnere, schon. Und haben halt jetzt auch gesagt, noch nie habe ich so oft einen Entwicklerteam sagen können, wir schwören, wir arbeiten hier noch dran. Weil halt, du hast dieses Ding gehabt, auf Steam gab es mal zu einem Zeitpunkt einen Spieler, einen aktiven. Und alle Leute denken sich halt, hört halt auf, also keiner will das. Und doch, wir arbeiten daran. Wir wissen nicht genau, wieso, aber Square Enix möchte, dass wir weiter daran arbeiten. Und haben jetzt das nochmal bestätigt und wollen halt diverse Verbesserungen halt auch noch umsetzen. Fände ich interessant, weil ich sehe total, dass dieses Spiel solide sein kann, mindestens. Also zumindest solide. Ich sehe aber nicht, wie es das als Game-as-a-Service-Titel werden kann. Und da bin ich einfach. Ich will das jetzt nicht unbedingt sehen, weil ich selbst mir so denke, ich will das jetzt unbedingt spielen. Aber das könnte super spannend und interessant einfach sein, das zu beobachten, wenn dieses Spiel noch in anderthalb Jahren unterstützt wird, wie es dann aussieht und ob es irgendwas gebracht hat.
Ghostwire Tokyo müssen wir eigentlich nicht noch mal ausführlich drüber reden. Ne?
Haben wir mehrere Male.
Vor auch nicht allzu langer Zeit im regulären Podcast noch mal gemacht. War ja aber dann auch am Ende leider eher eine Enttäuschung.
Auch eine Enttäuschung, ja. Eine von so wahnsinnig.
Wird einem jetzt aber erst noch mal bewusst, oder?
Wenn wirklich, ich habe gerade
im Nachhinein noch mal durchgehst.
Wir haben jetzt über Elden Ring, Gran Turismo, wie gesagt, für mich jetzt, Gran Turismo, Alex, Strange of Paradise, Far Changing Tides, Kirby, Babylon's Fall, Ghostwire Tokyo. Das sind alles Spiele, die in irgendeiner Art und Weise mich enttäuscht haben. Das ist halt wirklich crazy. Und das ist also der einzige Titel, den wir bisher hatten, nach fast anderthalb Stunden, wo ich halt sage, das war richtig cool, war halt Sifu. Das war für mich der einzige Titel. Und also das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach wahrgenommen, es erschien nicht so viel, aber es erschien viel. Und das hat mich einfach enttäuscht.
Ja. Krass. Das zählte bei Ghostwire dann leider auch aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und ansonsten gab es aber noch Tunic.
Im März.
Und ja, das war wiederum eins deiner Highlights.
Das zweite große Ding nach, neben Sifu.
Ja. Babylon's Fall, Guti. Das war zweiter Platz, Tunic.
Tunic ist grandios. Jetzt auch auf PlayStation-Konsolen erhältlich.
Stimmt, genau. Jetzt auf PlayStation.
Deswegen vielleicht nochmal beredenswert. Ansonsten habe ich sehr ausführlich im Podcast drüber gesprochen. Ja. Ist ganz überraschend ein geheimes Sequel zu Fest gewesen, was ich gar nicht erwartet habe. In der Demo war ich noch total abgeschreckt von diesem, warum ist das so wahnsinnig schwer und das ist so Souls-artiges Kampfsystem fast schon.
In der Demo ging es mir auch so, dass ich wirklich nicht verstanden habe, was das Spiel von mir möchte. Überhaupt hat es aber auch noch nicht die Map.
Du findest Maps dann im Laufe des Spiels und musst die auch wirklich finden aktiv und kannst sie dann benutzen, das stimmt. Die gibt's, glaube ich, in der Demo nicht.
Nee, ich meine wirklich die. Ja, also genau, du hattest auch nicht das Handbuch in der Demo. Ich bin nee,
genau,
der Meinung,
also das vielleicht hattest du ganze, das, aber es war kein ganz, Teil dieses Gameplays.
Genau, dieser ganze Rahmen mit dem Handbuch ist mir erst in der Vollversion aufgefallen. Ja. Und da war ich dann total überrascht von, wie gut das funktioniert.
Ich meine, es ist auch irgendwie cool, dass sie das gemacht haben, weil ich glaube, also die haben das nie beworben. Das war nie Teil
Ich habe das erst zu Release wirklich festgestellt.
Oh. Genau, und das finde ich halt ganz cool, sie haben halt sehr viele Jahre an diesem Spiel entwickelt und haben es halt wirklich sehr konsequent nur als, wir machen hier so ein cute Zelda-like, das ein bisschen was von Souls Lehren irgendwie dann auch nutzt.
Also es war ja auch fast nur, ist das nicht von quasi nur einem Menschen
Design? Das weiß ich gar nicht. Da habe ich keine Ahnung.
Ich glaube schon.
Ich glaube, vielleicht wusste ich es, haben wir das im Podcast gesagt? Ich habe es vergessen. Aber
ich guck grad nochmal.
Dass es halt die ganze Zeit insgeheim ein ziemlich anderes Spiel war, das einen anderen Fokus legt auf sein Gameplay, das hat mich dann sehr, sehr überrascht. Die Puzzle sind so cool. Ich habe so viel Spaß, zunächst einfach die Puzzle selbst zu machen, um das Spiel durchzuspielen und dann einfach auch zu googeln, was für insanester Shit sich an den Ecken und Rändern dieses Spieles noch versteckt, was ich selbst niemals rausgefunden hätte, was aber nicht die Kernprogression ihr nicht im Weg steht. Wirklich ein. Und es hat den besten Soundtrack des Jahres und es hat, finde ich, einen großartigen Look. Also ich liebe dieses Spiel.
Also Andrew Scholdice hat es entwickelt und dann hat er noch Künstler und Komponisten gehabt, die dabei geholfen haben. Aber die Grundentwicklung des Spiels ist wirklich nur er. Deswegen hat es auch so lange gedauert.
Das ist sehr respektabel.
Ja, volles Achievement.
Großen Respekt, ja.
Ja, ist bei mir noch auf der Liste mit drauf von Spielen, die ich beenden muss, sollte, möglicherweise.
Ist lohnt sich.
Genauso wie Sifu.
Hat im letzten Spieldrittel einen Punkt, wo es dich sehr fordert und der es nervig ist.
Ja, ich war ja auch in dem, was ich dann gespielt hatte, so, wo ich mir dachte, okay, diese spielerische Komponente des Kampfsystems und sowas, das, ja, mein Gott, das ist, finde ich, total okay, aber ist jetzt nichts, weshalb ich das Spiel anschmeißen würde unbedingt. Und da ist es dann leider eher so das Drumherum.
Drauf, ja. Es gibt leider eine Stelle in diesem Spiel, wo es ja einfach, also es gibt einfach ein Gauntlet, den du machen musst und wo du weniger Fähigkeiten hast, als du vorher hattest und was super schwierig und super lang ist und ich hatte voll Glück, dass ich es, glaube ich, im zweiten Versuch, weil ich alle meine Items benutzt habe, zum ersten Mal in diesem Spiel geschafft habe. Das ist meine Empfehlung, benutzt alle eure Items, die ihr habt, aber es ist unnötig. Also ich verstehe nicht, wieso das so ist.
Okay. Ich meine, jetzt hast du noch was im März?
Habe ich noch was im März? Lass mich kurz schauen. Ja, ich habe noch was im März. Okay. Nämlich Norco. Norco ist am 24. März erschienen und das dritte Highlight des Jahres. Da habe ich auch im Podcast drüber geredet. Das ist dieses etwas Disco Elysium, in seinem Stil an Disco Elysium erinnernde Narrative Game. Nicht spielerisch, das ist komplett linear. Ja, nicht komplett linear, du kannst ein paar Entscheidungen treffen, aber es ist größtenteils linear und auch relativ kurz, so 5 Stunden vielleicht ungefähr. Und die Atmosphäre, das Writing ist halt sehr ähnlich zu Disco Elysium in dem Sinne, dass alles sehr, sehr nah und nachvollziehbar und in seinen Charakteren behaftet ist, aber auch übelst abgespaced. Ja, also beides gleichzeitig und auf eine ganz, ganz starke Art. Hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil am Anfang ist es hauptsächlich Zweiteres. Das ist sehr vage und ich fand ein bisschen angestrengt sich erzählt. Aber als ich das dann ein bisschen zugelassen habe und dann dreiviertel Stunde weitergespielt habe, die Charaktere kennengelernt habe und dann gesehen habe, okay, es ist nicht einfach nur durchgehend dieses sehr vage, was mich auch ein bisschen bei Kentucky Route Zero ein bisschen abgestoßen, abgeschossen zu negatives Wort, aber nicht ganz so rangelassen hat, wie ich es gerne hätte. das ist bei Norco wesentlich weniger akut. Du hast deutlich nahbarere Charaktere, du hast einen ganz unmittelbaren Plot, wirklich, den du folgst, der mit Twists ausgestattet ist, der nicht irgendwie, du musst wirklich 13 Foren-Posts lesen, um zu verstehen, was du machst. Nein, die Charaktere, also du hast ein Ziel und dem folgst du und das ist total einfach verständlich. Und dann wird's quite crazy dabei. Sieht großartig aus, hat einen großartigen Grafikstil, hat tolle Musik immer wieder, unglaublich starke Atmosphäre, ein tolles Ende. Wenn ihr Narrative Games in irgendeiner Art und Weise interessiert seid, möchte ich euch Norco ganz, ganz, ganz dringend empfehlen.
Hast du auch ein bisschen ausführlicher mit Leo drüber geredet, glaube ich.
Ja, richtig, das war mit Neo in dem Podcast, genau. Mhm.
So, damit haben wir den März ja, glaube ich, auch so fast abgeschlossen. Und April, Mai, Juni kommen noch. Das ist ein ganz guter Punkt, um zu sagen, weil wir sind jetzt schon wie lange dran?
Anderthalb Stunden. Also jetzt gerade haben wir 1:30 erreicht.
Genau, und wir wollen nachher noch einen Stream machen und da noch ein bisschen Stimme haben.
Und die Leute können jetzt genau sehen, wie viel wir rausgeschnitten haben, wie viele Minuten wir jetzt kürzer gingen als 1:30. Weil ich habe gerade gesagt, wenn wir 1:30 meine Aufnahmen erreicht haben.
Ach so, okay, ich bin verwirrt. Jedenfalls gibt es dann in der nächsten Ausgabe Hooked on Topic nochmal eine Halbjahresbilanz.
Hätte ich nicht
das erwartet. War jetzt quasi die Vierteljahresbilanz Q1 und dann gibt es die Vierteljahresbilanz Q2.
Als wir uns das ausgemacht haben, hätte ich wirklich gedacht, oha, ob wir dann einen Podcast voll kriegen mit diesem Jahr von Spielen. Aber
Spiele gibt es ganz. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass wir noch mal so lange reden.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber wir hätten es wahrscheinlich besser wissen sollen. Wir machen dann in 2 Wochen weiter. mit April, Mai und Juni der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte. Oh Gott, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank für alle eure Unterstützung.
Vielleicht sind ja ein, zwei Spiele dabei, die ihr auch schon wieder vergessen hattet oder die gar nicht auf dem Radar waren, die ihr jetzt nachholen möchtet.
Falls jemand von euch Voice of Cards gespielt hat, den zweiten Teil.
Zum Beispiel,
ich bin in Meinung interessiert.
Empfehlungen nehmen wir natürlich auch gerne. Und es gibt sicherlich auch einige Spiele, wo wir jetzt sagen, wir sind enttäuscht, aber bei euch ist das gar nicht so. Ich meine, bei Elden Ring bin ich ja enttäuscht.
Habt ihr vielleicht Meinungen zu Elden Ring, die vielleicht auch anders sind als unsere? Darüber können wir ein bisschen reden im Podcast.
Haben wir noch gar nicht gehört.
Vielleicht gibt es große Crossfire X-Fans, die diese Auslassung gerade ganz, ganz doof finden.
Ey!
Ich habe das gespielt.
Habt ihr Crossfire X einfach vergessen?
Crossfire X von Remedy, dem Remedy-Spiel? Ja, redet sich über das Remedy-Spiel.
Aber krass, ne? Das hat quasi nicht stattgefunden.
Also, ich habe es gespielt und das hat auch beim Spiel nicht stattgefunden.
Ja, ich glaube, das Spiel existiert einfach nicht wirklich. Es cancelt sich selbst aus.
So ein bisschen, ja. Wirkt ein bisschen wie ein KI-generiertes Videospiel, während du spielst. In 2 Wochen erfahrt ihr mehr über andere Spiele, die nicht Crossfire X sind. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.